Shh, just quiet quickly, please.
Ziemlich sicher Nightlife aus einem grindigen Grätzl im Münchner Norden, mit zu hohem Zuckerspiegel wegen Almdudler und eh schon wissen, und mit eigentlich nur gewamperten und genau deshalb auch lässigen Haveran im besten Alter kommt.
Naja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar.
Die Big Show von Sportradio 360. Der steirische Gaul, der es nicht einmal halbert bis Treuer geschafft und trotzdem zu jedem Thema einen Senf parat hat. Mautner Markov oder Haas, fast wurscht. Hauptsache scharf oder wenigstens Estragon. Mit welchem Stadionbier brunst es sie am besten? Sind die Pyros bei Sturm Haaser als die früher im Hanapi? Und warum wird bei uns die Wurst um so viel dünner aufgeschnitten als beim deutschen Fleischer, dem wir sicher nicht vertrauen?
Ich geh jetzt zum Fleischermeister und scheiß auf deinen Apfelkleister.
Wir wissen's nicht. Wir können trotzdem dranbleiben. Die Big Show. Jetzt.
Sportradio 360, die Big Show 670. Unser heutiges Programm. Ist das warm da draußen? Und ist das herrlich, dass es endlich warm ist da draußen nach zwei Wochen englischer, unterkühlter Wimbledon-Stimmung? Aber wollen wir uns nicht beschweren, also ich beschwere mich nicht. Wie immer ein Privileg, dort gewesen zu sein. Aber jetzt wird's ein kleines bisschen heißer. Im Themenwald von der Big Show 670 auch wahrscheinlich. Schauen wir mal. Also, wir haben zwei Fußballteile. Einen zu Euro 2024. Auch der zweite Teil geht mit diesem Thema noch weiter. Und wir blicken dann auch voraus auf die Weltmeisterschaft 2026. Denn es gab ja jetzt die Copa in den USA, die nicht ganz so gut funktioniert. Und wen tun wir das? Erstmals mit dabei Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung, Andreas Renner von der Zone, nicht zum ersten Mal dabei, dann Marc Heinrich von der FAZ und Heiko Uldörp, also die ersten beiden Teile Fußball. Es folgt Football und zwar querbeet durch alle uns bekannten Ligen. Renners ist dabei geblieben, wird dabei geblieben sein. Nicolas Martin und Christian Schimmel ergänzen brilliantly. Dann der Motorsport. Apropos schönes Wetter, Eddie Milke erreichen wir im Freibad. Er wird gemeinsam mit Stefan de Voice Heinrich vor allen Dingen heute über die MotoGP sprechen. Pause jetzt, aber nicht lange. Danach der Formel-1-Teil ausführlich mit Stefan Ehlen und mit Stefan de Voice Heinrich, wo wir auch zurückschauen in die gar nicht mal so brillante Historie, wo eben gerade das Jahr 1982 einen dunklen Schatten über diese Sportart geworfen hat. Weiter geht's danach im Royal Troon Golf Club oder at Golf Club at Royal Troon, wie auch immer. Gregor Biernat jedenfalls wird für Sky jetzt schon, er kommentiert schon, The Open 2024. Es geht also um Golf kommentieren. Dann weiter im Text. Axel Goldmann von Just Baseball bzw. 93 hat nichts vom All-Star Game gesehen, aber findet den Starting Pitcher der National League sehr, sehr beeindruckend. Tom Heberlein hat ziemlich viel vom All-Star Game gesehen. Es reicht hier auf jeden Fall für 20 sehr, sehr lauschige Minuten. Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung ist ja direkt aus Wimbledon zur Tour gefahren. Den erreichen wir im Stau nach einer von Tadej Pogacar zwar nicht gewonnenen Etappe, aber eine Etappe, wo Pogacar Vingegaard mal wieder gezeigt hat, okay, in diesem Jahr bin ich der Stärkere. Und hinten raus noch Tennis mit Markus Theil, der das Männerfinale in Wimbledon kommentiert hat, und mit Paul Häuser von Sky. Das alles in der Big Show 670, Sportradio 360. Und so geht's ja also los. Die Big Show 670, Sportradio 360 mit einer, wie ich finde, grandiosen Viererrunde zum Thema Fußball. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist dabei, erstmals am Start. Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung immer dabei ist Andreas Renner von der Zone und Heiko Uldörp von der Sportschau vom NDR ist ebenfalls mit am Start. Ich möchte beginnen mit, die Frage geht an dich, Marc. Ich möchte beginnen mit einem Hinweis, den ich in einem englischen Podcast gehört habe. The Rest is Football, unter anderem mit Gary Lineker. Und ich meine, gehört zu haben, ich glaube, ich zitiere sogar wörtlich, dass Alan Shearer was, glaube ich, gesagt hat. Spain was the only team that didn't need any luck. Und da sage ich, okay, als Österreicher, okay. Als deutscher Fußballfan würde ich sagen, da hätte es vielleicht was gegeben. Aber Marc, ist das nicht auch Ausdruck und Zeichen dafür, Ausdruck darüber, Zeichen dafür, wie schön der Fußball ist und dass es eben in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Bundesländern, vielleicht auch in verschiedenen Städten über denselben Sachverhalt komplett unterschiedliche Meinungen gibt?
Definitiv, absolut. Und also jetzt greife ich auch nochmal kurz zurück auf unsere Montagsausgabe mit dem Blick auf das Turnier aus der ganzen Welt, aus vielen europäischen Nachbarländern. Unsere Titelzeile war United by Bahnchaos. Das war das, auf das sich alle verständigen könnten. Das war etwas Einheitliches bei dieser Europameisterschaft. Und ich glaube, dass Spanien zu Recht den Titel gewonnen hat. Ich bin nicht ganz so weit zu gehen wie De La Fuentes, der sagt, dass das der Beginn einer Ära der Dominanz ist. Aber es waren mit Sicherheit die 26 am besten miteinander funktionierenden Spieler, die er dort gehabt hat in seiner engeren Auswahl. Und ich konnte mit dem Titel mitgehen. Ich hätte es den Engländern gegönnt. Im Finale hatte ich durchaus Sympathien für die Engländer. Ich habe sie auch in Frankfurt gesehen. Ich hätte es, glaube ich, vor allem dem Support, ich hätte es den Anhängern mal gegönnt nach diesen 60 Years of Hurt. Aber dafür haben sie zu wenig gezeigt.
Und was ich auch in diesem Podcast gehört habe, da war es Andreas. Alle drei, auch Gary Lineker, haben gesagt, naja, sie gehen, es ist natürlich die Entscheidung von Gareth Southgate, dass er entscheidet, wann er geht, und die sind aber alle drei davon ausgegangen, dass er geht. Jetzt ist er gegangen, ist natürlich für uns auch ein kleines bisschen schwierig, das festzustellen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Es scheint eine gute Mannschaft zu sein oder gute Spieler, und Gareth scheint für sich selbst entschieden zu haben, dass der Weg für ihn beendet ist. Kannst du das nachvollziehen, Andreas?
Also, so wie das verkündet wurde, klingt es so. Ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob man ihm mehr oder weniger gesagt hat, wenn du nicht freiwillig gehst, werden wir dich gehen. Das weiß man ja immer hinterher nicht. Ist aber auch jetzt mal grundsätzlich für die Betrachtung egal. Ich glaube, was man über Gareth Southgate sagen muss, ist, er hat halt mit dieser englischen Mannschaft in den letzten Jahren eine hohe Konstanz an guten Ergebnissen bei großen Turnieren erzielt. Und das war ja vorher im englischen Fußball sehr lange eben nicht der Fall. Also da hat er die Engländer auf jeden Fall weitergebracht. Ich glaube, wir sind uns aber alle auch einig, dass diese Europameisterschaft, wenn man Anhänger der englischen Mannschaft ist und gerne hätte, dass sie ihr Potenzial erreichen, extrem frustrierend war, weil man den Eindruck hatte, die probieren das gar nicht. Und das kommt natürlich vom Trainer. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass man jetzt an dem Punkt ist, wo man sagt, Gareth Southgate hat uns so weit gebracht. Es hat ein paar Mal knapp nicht dazu gereicht, endlich den großen Titel zu gewinnen. Aber wenn wir in Zukunft erfolgreicher Fußball spielen müssen, dann müssen wir eine Veränderung herbeiführen. Und was ja bei dieser Europameisterschaft auch passiert ist, und das war ja nicht immer der Fall, viele talentierte Mannschaften wie Frankreich und England haben versucht, sagen wir mal, vorsichtig zu spielen und mit möglichst wenig Risiko gute Ergebnisse zu erzielen. Zum Glück hat die fußballerisch beste Mannschaft dann am Ende auch das Turnier gewonnen, was halt auch den Konservativen im Fußball gezeigt haben sollte, dass Pragmatismus nicht immer die Lösung ist und dass man ja sein fußballerisches Potenzial bestmöglich ausschöpfen sollte, wenn man Erfolge feiern will. Und das ist vielleicht die Lektion aus dieser Europameisterschaft. Die fußballerisch beste Mannschaft hat gewonnen. Das ist gut so.
Felix, du bist für die Süddeutsche Zeitung unterwegs gewesen. Ich meine auch, dass du die äußerst unglücklich ausgeschiedenen Österreicher ein bisschen näher betrachtet hast. Aber kannst du dich dem Fazit von Andreas anschließen? Darf man irgendwas daraus ableiten? Müssen die Franzosen daraus ableiten, dass sie mit ihrem unglaublichen Kader einfach anders spielen? Die Engländer auch? Oder ist eben doch dieses Quäntchen Glück auch dabei gewesen? Klar, ich meine, die Szene, sage ich als Österreicher nochmal, die Szene, das Bild, das ich von mir habe, ist dieser Schuss an die Hand von Cucurella, der zu Recht oder nicht zu Recht eben nicht als Elfmeter geahndet wurde. Aber das ist dummerweise das Bild, genauso wie bei der WM 2006, das Bild von Zidane, bleibt mir leider im Kopf. Was ist dir hängen geblieben, Felix?
Ja, das ist natürlich auch hängen geblieben bei mir. Die Frage, die ich mir immer so stelle, ist, wie will denn eine Mannschaft einfach ein Turnier spielen? Will sie es unbedingt gewinnen? Ist es das einzige Ziel? Oder willst du einfach sagen, naja, wir lösen vielleicht irgendwas aus, wir stehen halt für etwas? Und das ist das, was ich mich an Frankreich, sondern England stelle, schon fragen würde in Richtung der nächsten Turniere, was man bei Spanien gesehen hat. Die standen halt für etwas. Und ob das dann immer zum ultimativen Erfolg führt, das kann niemand vorhersagen. Das ist immer Glück, Pech. Das ist einfach ein Turnier, das ist ein Freak-Ereignis sportlich. Wir spielen ja nicht, spielen ja keine 34 Spieltage, sondern das ist halt 90 Minuten, 120 Minuten und manchmal Elfmeterschießen. Also jeder Europameister und jeder Weltmeister profitiert irgendwann früher oder später von Glück, um zu gewinnen. Aber sie können natürlich für das stehen und so wie halt die deutsche Mannschaft. Ich sage jetzt mal, in den Jahren 2010, 2014 für irgendwas stand, wie sie auch dieses Jahr für etwas stand. Das sieht man ja, was das für eine Energie auslösen kann. Ob das dann immer vom größtmöglichen Erfolg geprägt wird, ist die andere Frage. Aber ich glaube, dass die Franzosen uns zum Beispiel schon aus diesem Turnier mitnehmen sollten, dass wenn sie energetischen Fußball gespielt hätten mit der Mannschaft und dann im Halbfinale ausgeschieden wären, dann wäre das Fazit sicher ein anderes gewesen im Land, als wenn sie einen sehr, sehr trantütigen, sicherheitslangweiligen Fußball spielen und dann ausscheiden, was ja trotzdem passieren kann, dann wird's natürlich ein hartes Feedback geben. Und genauso ist es bei den Engländern. Wenn du aus der Mannschaft von Anfang an versucht hättest, das maximal rauszuholen, fußballerisch, dann wäre das Fazit bei England sicher ein anderes gewesen, wenn sie im Halbfinale ausscheiden, im Finale verlieren oder sowas. Aber so bleibt das was wäre wenn hängen. Und dieses was wäre wenn ist extrem ärgerlich und hat aus meiner Sicht völlig dazu geführt, dass das Southgate jetzt gehen musste oder gegangen ist, wie man offiziell sagt.
Ich würde ganz gerne noch zwei Sachen anschließen. Zum einen war ja die Frage nach dem, was bleibt und dieses Handspiel von Kukurea. Jetzt müssen wir natürlich auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt nicht das, was weltweit bleibt. Das ist das, was in Deutschland bleibt. Die Deutschen sich beschissen fühlen, was sie nicht wurden. Aber das ändert ja nichts daran, dass alle sich extrem aufregen. Und auch das Wembley-Tor von 1966 ist nirgendwo auf der Welt so groß, wie es halt in Deutschland ist. Das sind halt dann immer die nationalen Befindlichkeiten. Was jetzt das Glück angeht, ich habe das jetzt auch nicht so interpretiert, das Zitat, das du gebracht hast, dass die Spanier in keiner Situation in irgendeinem Spiel mal Glück hatten. Ich glaube aber, sie waren in allen Spielen, die sie bestritten haben, inklusive gegen Deutschland, die bessere Mannschaften, haben am Ende verdient gewonnen. Ich glaube, darauf kann man das dann beziehen. Und zu Österreich würde ich halt auch noch sagen, ja, das war enttäuschend, relativ früh auszuscheiden. Man darf aber eben auch sagen, auch die Österreicher, um mal bei der Begrifflichkeit zu bleiben, stehen für eine bestimmte Art von Fußball und den haben sie gut umgesetzt und waren ja damit auch erfolgreicher als in der Vergangenheit, auch wenn es nicht zu noch größeren Erfolgen gereicht hat. Aber das ist dann halt vielleicht der erste Schritt auf einem guten Weg.
Heiko, du bist... Ja, ich würde immer noch sagen, dass die Österreicher... Entschuldigung. Ich würde immer noch sagen, dass die Österreicher die Mannschaft waren, die neben Spanien den meisten geschlossenen mannschaftlichen Erfolg hatten. Weil ich meine, das ist eine Mannschaft, das vergisst man, die ist jetzt nicht übermäßig gut besetzt und die standen absolut richtig, Marc, auch für was. Und da ist es dann aus meiner Sicht nicht entscheidend, ob du im Achtelfinale oder im Viertelfinale knapp unglücklich ausscheidest, wie es ja dann war, sondern was hast du irgendwie in dieses Turnier eingebracht? Und das finde ich auch, kann man absolut so sehen.
Also ich finde, bei Österreich zum Beispiel, da haben wir sicherlich alle dieses tolle Spiel gegen die Niederländer im Kopf, ne? Also da kassieren die den Ausgleich und man hat das Gefühl, die schalten sofort einen Gang hoch und 3, 4, maximal 5 Minuten später führen sie wieder. Dann, und ich weiß nicht, Felix, ob du in Leipzig warst gegen die Türken, ich war da vor Ort, privat, da habe ich so gedacht, boah, warum fangt ihr in der 65. Minute oder 60. Minute erst an zu spielen? Weil was die da gezeigt haben, das war ja toll. Das erinnerte so, ne, an das Spiel gegen die Niederländer. Da waren sie wirklich dominant, mussten aber auch, weil sie 2-0 hinten waren. Und da habe ich mich so gefragt, vielleicht haben sie dann doch so ein bisschen entweder schon zu weit vorausgeschaut, oh, eventuell im Viertelfinale würden wir in Berlin wieder auf die Niederländer treffen. Ist da vielleicht sogar das Halbfinale möglich? Ne, und somit den aktuellen Gegner übersehen. Oder sie hatten vielleicht doch, dann merkte man vielleicht, oh, die Bühne, also wir sind hier im Achtelfinale, da sind wir ja sonst, ich weiß nicht, Jens, war Österreich jemals da, keine Ahnung, aber dass man da so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen hat, dass man vielleicht auch dachte, ist die Bühne, sind wir wirklich so reif, gehören wir hier eigentlich wirklich hin, während die Türken ohne ihren Kapitän Hakan Çalhanoğlu einfach, natürlich auch unterstützt von, die Fans waren mega, mutig drauf losgespielt haben, während Österreich halt erst viel zu spät angefangen hat.
Okay, Heiko. Erstens, Österreich war im Achtelfinale bei der letzten Europameisterschaft, aber mit genau dem gegenteiligen Fußball. Es war auch erfolgreich unter Franco Foda, es war halt leider nicht anzuschauen. Und zweitens, ich glaube, diese Meinung, dass die Türken mutig gespielt haben, die hast du exklusiv, zumindest in dieser Runde. Die Türken haben ein Tor geschenkt bekommen in der ersten Minute.
Oder damals so, klar, wenn du 1-0 führst, nach 54 Sekunden oder so, ja.
Gut. Und noch dazu so.
Ja, ich wollte gerade sagen, welches Fußballspiel funktioniert für eine grundsätzlich defensive Mannschaft nicht optimal, wenn sie nach 40, 50 Sekunden in Führung geht. Ne? Das war wirklich, das war halt so ein Freakspiel, das, also, wenn du diese Partie 10-mal spielen würdest, dann gewinnt sie aus meiner Sicht 9-mal Österreich. Aber eine Mal gibt's halt, ne? Wo Systematik dann nicht so entscheidend ist. Und
ich hab die Österreicher am ersten Gerät jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass sie irgendwie von Selbstzweifeln geplagt gewesen wären und vielleicht von der Größe des Moments irgendwie überrascht, sondern eher sich vielleicht ein Ticken zu selbstsicher und zu überzeugt, dass das in Leipzig nur eine Zwischenstation sein könnte.
Genau, das meine ich ja.
Okay, also, dann kam es bei mir falsch an.
Ja,
okay.
Nee, also dass da eventuell schon, hey, wir wussten ja, wenn wir weiterkommen, wieder in Berlin, eventuell wieder gegen die Niederlande, die haben wir ja gerade vorgeführt.
Okay.
Ja, und das Problem natürlich in den Vorbereitungsspielen hat Österreich gegen die Türkei 6-1 gewonnen mit einem unfassbar glücklichen Spielverlauf, auch wer es gesehen hat und nicht, dass man sich da zu viel abgeleitet hat. Aber Österreich ist im Achtelfinale ausgeschieden, mag Deutschland und wir haben gerade gehört, Deutschland steht für etwas. Ich weiß nicht, für mich war es immer noch schwierig. Ich war dann auch in Wimbledon 2 Wochen lang. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Mich hat irgendwie diese Euphorie, die es offenbar gab, nie so richtig gepackt und auch nicht für das deutsche Team und steht für was und dieses Viertelfinale dann alle, gut, das Land begeistert, aber es war halt nur ein Viertelfinale, unglücklich ausgeschieden, genau so. Meinetwegen, bitte Marc.
Ja, also ich sehe genauso, ich wäre gespannt gewesen, wenn dieser Turnierverlauf in einem anderen Land zum Viertelfinal ausgeführt hätte, also nicht beim Heimturnier. Klar, sie haben mit einem jungen Trainer, sie haben sich Sympathien erworben, sie haben viel besser Fußball gespielt, als man vor Monaten noch glauben konnte. Aber wenn man mal ehrlich ist und das kritisch betrachtet, ist das schon auch der erste Gegner gewesen, das wurde ja auch hinlänglich analysiert, der sie gefordert hat. Alles, was bis dorthin, das musste man, da konnte man davon ausgehen, dass das deutsche Potenzial dafür reicht. Also das Viertelfinale war Mindestmaß in meinen Augen. Das haben sie erreicht, nicht mehr. Am Tag danach dann gleich den großen Blick nach vorne zu werfen. WM-Titel 26, auch was Goldenes. Also da gehört in meinen Augen schon ganz, ganz viel Fantasie dazu, ob das mit der Realität aktuell so gedeckt ist. Das Team steht vor einem Umbruch. Da sind ein paar bekannte Namen, die es so nicht mehr geben wird. Man muss schauen, wie die Lücken geschlossen werden. Also ja, das war es, ich weiß auch nicht, was würde ich für eine Schulnote geben? 3 bis 4 früher und vielleicht, weil sie sich bemüht haben und die Kopfnoten waren in Ordnung, also im Zweifelsfall dann noch eine 3 gegeben. Aber viel mehr war es für mich jetzt fußballerisch und vom ganzen Drumherum nicht.
Haben sich stets bemüht, Andreas, würde man dann sagen. Oder hat sich stets bemüht, würde im Arbeitszeugnis stehen, was nie ein gutes Zeichen ist.
Ja, aber da würde ich gerne direkt anschließen, weil das ist mir einfach zu negativ betrachtet. Und zwar zu negativ betrachtet, weil für mich die Prämisse falsch ist. Wenn die Prämisse ist, wir messen uns an den WM-Titeln, die wir in der Vergangenheit gewonnen haben, dann kann man zu dieser Bewertung kommen. Aber wenn wir uns anschauen, wo die Mannschaft vor einem halben Jahr war und natürlich auch bei den größeren Turnieren in der Vergangenheit, ging es ja jetzt schlicht und einfach mal darum, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, von der man erwarten durfte, dass sie die K.O.-Runde, die Gruppenphase überstehen, die K.O.-Runde erreichen, so rum und einigermaßen passabel Fußball spielen. Und diese Erwartungen haben sie übertroffen. Und jetzt kann man dann sagen, ja, der erste schwere Gegner, das ist mir zu leicht. Das ist mir zu leicht, weil der erste schwere Gegner war halt auch die beste Mannschaft im Turnier. Und wenn man gegen die beste Mannschaft im Turnier in der 120. Minute 2-1 verliert und da das Gegentor kassiert, kurz bevor man ins Elfmeterschießen kommt, das war für mich kein Beinbruch, sondern eigentlich eine Leistung, wo man sagen kann, die deutsche Mannschaft hat mit der besten Mannschaft im Turnier fast auf Augenhöhe mitspielen können bis ganz zum Schluss und hatte eine Chance, sogar noch weiterzukommen. Und das ist angesichts dessen, was in Deutschland und rund um die Nationalmannschaft in den letzten 4 bis 6 Jahren los war, aus meiner Sicht ein klarer Schritt nach vorne.
Ja, wollte auch nicht zu kurz kommen.
Ja. Also, ja, das stimmt. Und deswegen wollte ich nur sagen, also die Bewertung 3 bis 4 ist halt okay. Wenn ich sage, wir müssen jedes Mal Weltmeister werden, dann verstehe ich das. Für das, was in den letzten Jahren los war, würde ich sagen, war das gut. Schulnote 2. Jawohl.
Jawohl. We hear the bell rings.
Ja, gut. Geht an der Tür, genau. Ich glaube, hier die frischen Mecklenburger Landeier werden gerade geliefert. Ich muss mal eben...
Ja, gut, Felix. Also wir haben natürlich den ungetrübten Blick auf die Deutschen. Und ich bin hin und her gerissen am Ende des Tages, weil es schon spannend war, der Mannschaft zuzuschauen. Aber ich weiß nicht, ob dieses Weltmeister 2026, ist das aus Trotz entstanden? Vielleicht einfach
ja,
nur...
Ja, aber wer sagt das denn?
Ich glaube, Julian Nagelsmann hat es, glaube ich, sofort gesagt. Jetzt wollen wir Weltmeister werden. Und
das ist für mich auch Quatsch. Aber
ja, genau.
Jens, stell zuerst deine Frage zu Ende. Entschuldigung.
Nein, meine Frage ist schlicht und ergreifend, haben wir... jetzt fange ich zu stottern an. Wie beurteilst du die deutsche Leistung insgesamt?
Naja, also die Weltmeisterschaft 2026, Aussage fand ich ein bisschen zu viel. Das ist ja, das jetzt zu thematisieren, ist irgendwie völlig fehl am Platz, genauso wie übrigens die Spanier, die wir vorher hatten, die jetzt gesagt haben, sie wollen eine Ära prägen. Ja, schauen wir mal von Turnier zu Turnier. Das hat noch nie, glaube ich, funktioniert, wenn jemand eine Ära prägen wollte. Grüße an Franz Beckenbauer. Aber wie gesagt, ich fand die deutsche Mannschaft, mir kam sie jetzt auch am Anfang zu schlecht. Ich finde, sie haben das gut gemacht. Sie hatten ja einfach eine extrem schwierige Startposition. Also die sind ja in diesem Land trotzdem, darf man nicht vergessen, vor einigen Wochen wie so ein 100-Meter-Sprinter, der 10 Meter hinter allen anderen ist gestartet. Ne? Also die waren unbeliebt, die mochte keiner, die hatten eben eine schwierige Position zu erfüllen, gleichzeitig hohe Erwartungen zu haben und überhaupt kein Vertrauen aus der Bevölkerung. Und das umzudrehen, das gebe ich ihnen völlig unabhängig davon, ob sie gegen gute Mannschaften, schwächere Mannschaften gespielt haben, ob sie manchmal Glück hatten gegen Dänemark oder Pech hatten gegen Spanien. Ich fand, da war sehr viel pragmatische Einstellung von Julian Nagelsmann ausschlaggebend. Das hat er sehr gut gemacht. Da waren viele Szenen auf und neben dem Platz, die total richtig liefen. Also auch die Öffentlichkeitsdarstellung war völlig verändert, fand ich. Also es war, diese Social-Media-Videos haben funktioniert, das war alles authentisch, da hat eine Mannschaft gespielt, nicht so wie in Katar, sondern so ein komischer, organisierter irgendwie Haufen von, Hansi Flick geleiteten, wie haben Sie damals diese Graugänse-Videos angeschaut? Das war ja irgendwie von der Szenerie komplett anders dieses Mal. Und diese Authentizität, die hat sich, glaube ich, den Menschen näher gebracht in Deutschland. Und das war der erste Schritt, den diese Mannschaft, glaube ich, gehen musste auf einem langjährigen Weg zum Erfolg. Und klar, wird es natürlich sportlich unheimlich schwierig, diese Spieler jetzt zu ersetzen, die da jetzt entscheidend waren, die aus den älteren Generationen kamen. Aber wie gesagt, dafür hat man bis zu einer Zeit. Und ich traue dem Nagelsmann das schon zu, dass er da mit diesem neu gefundenen Pragmatismus in der Nationalmannschaft, wenn er den nicht verliert, viel erreichen kann.
Also ich finde, ich wäre mal gespannt gewesen, oder es hätte mich interessiert, wie Deutschland abgeschnitten hätte, wenn die EM halt in Italien gewesen wäre oder in Spanien. Weil natürlich, wie ihr schon sagt, anfangs war so eine gewisse Ungewissheit, dann aber seit den Märzländerspielen, vielleicht geht da ja was, und dann fielen ja auch mit mal die Wörter Europameister und so. Und zum Glück war das ja auch so vom Beginn an, war so eine Welle, auf der sie sich haben tragen lassen. Und natürlich, wenn du dann im Viertelfinale auf Spanien triffst, gegen Spanien haben nicht nur die Deutschen verloren, sondern auch noch 6 andere Nationen bei diesem Turnier, dann kann das da halt schon mal zum Ausführen. Aber insgesamt, was danach, was ich bei vielen gehört und gelesen habe, ja, ich kann mich mit dieser Mannschaft identifizieren. Das hat Spaß gemacht und so. Muss man natürlich auch sagen, okay, wie tief hing die Latte dann? Aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass gerade die vergangenen Turniere seit 2016 war ja irgendwie nichts mehr. Was ich komplett übertrieben fand, aber da können wir vielleicht im nächsten Segment drauf eingehen, ist Nagelsmanns Aussage mit der Weltmeisterschaft. Weil natürlich ist das schön und wurde ja auch gut zitiert und so und klingt vielleicht cool und oh ja, Tränen noch gar nicht getrocknet, aber ne, mit dieser Mannschaft ist was los. Aber dieses Turnier in Amerika, das wird was, also da, das ist... Das wird eine WM der Distanzen, der äußeren Bedingungen und dann, sobald du da auf irgendein Team aus Südamerika triffst, dann wirst du noch gegen neben Hitze und Schwüle und Reisestress noch auf gegen 50.000 total frenetische und mitunter bekloppte Fans antreten. Also ich weiß nicht, wie an Julia Nagelsmann sein Team da so drauf vorbereiten wird. Ich glaube, da werden sich so manche Europäer umgucken, was das für eine WM da in Amerika wird.
Pause!
Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Zweiter Teil in der Big Show 670. Felix Haselsteiner von der SZ, Andreas Renner von DAZN, Heiko Uldörp und Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sind in der Leitung. Marc, ich möchte nochmal mit dir beginnen. Wir kommen dann gleich auch auf das Turnier, das vielleicht gar nicht so toll werden wird, wenn man jetzt auf die Organisation der Copa sieht, nämlich die WM 2026 und die deutschen Aussichten. Aber eine Sache noch zu Julian Nagelsmann, der dann doch, wie ich fand, er hat vor der Europameisterschaft ein paar Worte gefunden, die ich jetzt nicht so prall fand, von wegen bitte keine Kritik, überspitzt gesagt, aus den Medien. Danach aber hat er schon das recht fein zusammengefasst mit, also warum wird immer nur die Spaltung betont? Und dann gibt's eine Zeitung in der Schweiz, ich weiß, es gibt mehrere, aber die sagt, das ist nicht die Aufgabe eines Bundestrainers. Ralf Rangnick hat ähnliche Worte gefunden. Natürlich gibt's auch in Österreich, was heißt natürlich auch, hauptsächlich gibt's in Österreich Kleingeister, die sich auch nicht vom Nationaltrainer irgendwas Politisches sagen lassen wollen. Aber ich frage dich, Marc Heinrich, wer, wenn nicht Julian Nagelsmann, der mit dieser, mit so viel Kulturen zu tun hat, innerhalb der Mannschaft, wer, wenn nicht er?
Ich fand richtig, richtig, richtig gute Worte. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, was die sportliche Perspektive angeht, 2026. Ich glaube, da hat er ein bisschen überzogen, aus Trotz heraus, aus der Emotionalität. Aber das, was er da gesagt hat, also mehr Gemeinschaftsgeist, also das kann dieses Land ja nur zu gut gebrauchen. Und wie richtig und wie wichtig war, das hat man ja dann, ich weiß nicht, 2 oder 3 Tage später gesehen, als die Pfiffe dann kamen gegen Kukurea in München. Also viel, viel blöder und viel kleingeistiger kann man sich ja eigentlich kaum verhalten. Und ich finde, das steht einem Julian Nagelsmann zu. Er hat die Position, er hat das Sendungsbewusstsein, ihm wird zugehört und ich finde, das ist etwas, was auch viel öfter von Prominenten in An- und Abführungszeichen genutzt werden sollte, weil die erreichen Sphären, die erreichen Personen, die haben auch die Möglichkeiten, ihre Botschaften zu senden, die andere nicht haben oder die sie nicht immer loswerden können. Das fand ich mit das Überzeugendste in dieser Abschlusspressekonferenz dann aus Herzogenaurach.
Und jetzt kommt's aber.
Und ist es vielleicht schon.
Ja, bitte.
Also ich glaube, du hast auf die NZZ angespielt, ne?
Natürlich.
Ja, so. Also wenn betroffene Hunde bellen, würde ich so mal behaupten. Und wenn von dort dann gleich Kontra kam, dann zeigt das eigentlich,
dass er alles richtig gemacht hat.
Ja, es ist also im Umkehrschluss, ja, vielleicht.
So, und jetzt kommt aber die Gegenfrage an Andreas oder Felix oder Heiko, wer auch immer sich berufen fühlt. Jetzt ist die Message von Julian Nagelsmann eine, die ich gut finde, diese Message, und deshalb applaudiere ich. Aber müsste man auch Sportlern, muss die Demokratie es aushalten, wenn sich da jetzt irgendein Idiot hinstellt und den Schweigefuchs macht? in den ich übrigens auch in der Schule ab und zu gesehen habe und das dann als politisches Symbol für Organisationen taugt, die mir nicht so gefallen. Gilt das nur in eine Richtung? Felix, ich stelle dir mal die erste auf. Gilt das nur in eine Richtung? Also Nagelsmann, diese Message, Gemeinschaft sind alles großartig. Aber wenn es irgendjemand anderer kommt und sich mal ganz blöd hinstellt und sagt, okay, das mit der Migration, das läuft überhaupt nicht gut, das müssen wir anders lösen. Hält die Demokratie sowas aus, wenn sowas ein Bundestrainer, der nicht Julian Nagelsmann ist, sagen würde?
Ich würde schon sagen, ich finde, dass die Demokratie, das muss sie alles aushalten. Also es ist immer noch Meinungsäußerung und ich, wenn du schon den Wolfsgruß ansprichst, ich fand die Debatte insofern schon spannend, dass das, naja, es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Wolfsgruß und er ist nun mal in Deutschland nicht verboten. Wir beide in Österreich hätten die Diskussion sicher anders geführt, weil er dort seit einigen Jahren offiziell verboten ist, in Deutschland nicht. Deshalb fand ich es auch interessant. Ich war da an dem Tag auch in Berlin bei den Viertelfinalspielen unterwegs und habe die Türken versucht, so ein bisschen zu begleiten und die Fans auf dem Weg ins Stadion. Es war aber ein bisschen schwierig einzuordnen, warum jetzt genau diese Demonstration dann abgebrochen wurde oder warum dieser Fanmarsch dann abgebrochen wurde. Ja, also das ist, fand ich interessant, auf welcher Basis das geschieht, weil es ist nun mal keine verbotene Äußerung und ehrlich gesagt, du provozierst natürlich damit eigentlich noch mehr was. Ne? Du hast umso mehr Wolfsgrüße erschaffen, umso mehr du versuchst hast, einen zu verbieten. Und ich finde, dass das ein Turnier das aushalten muss, eine Demokratie das aushalten muss. Und ja, es gibt halt mehrere Seiten. Ich fand allerdings, dass Julian Nagelsmann das insofern gut gemacht hat, dass er, wie übrigens Ralf Rangnick auch in seinem Zeit im Bild-Interview, ist eben nicht jetzt klar parteipolitisch geworden. Ja. Das sind auch die französischen Spieler nicht, sondern sie haben grundsätzlich eine Message genommen, die man so platzieren kann, die man dann sozusagen in einer politischen Landschaft interpretieren kann, aber die jetzt eigentlich für Werte einstand und für Werte einstehen, das sollte ja schon erwartet werden von einem Bundestrainer, der, glaube ich, diesen Moment halt auch genutzt hat, wo er die maximale Aufmerksamkeit auf seiner Seite hatte, nach diesem Ausscheiden. Und das fand ich gut. Da muss man aber auch vieles aushalten können, was dagegen kommt. Das ist klar.
So, 2 Jahre from now. Außer Andreas, du möchtest noch was anfügen?
Nö.
Gut, dann haben wir gleichzeitig parallel die Copa America gehabt in Heikos Wahlheimat. Und Heiko, wenn das jetzt die Generalprobe war für das, was uns in 2 Jahren bevorsteht, ich weiß nicht. Soll ich jetzt schon den Flug buchen, um nichts zu versäumen, oder soll ich vielleicht nochmal 3-4 Monate warten, um Zeichen zu erhalten, dass es ein kleines bisschen besser funktionieren wird, 2026?
Ja, ich verstehe die Frage. Es gab ja auch reichlich Kritik. Du spielst sicherlich auf die Szenen, die, ja, also wenn man sie gesehen hat, Videos oder so, fast unglaublichen Szenen an, da beim Finale Kolumbien gegen Argentinien. Aber das waren ja nicht die einzigen Kritikpunkte. Vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausholen. Argentinische Spieler, brasilianische Spieler, die haben gesagt, also, dass der Rasen oder die Rasenflächen wohl auch mitunter schlecht waren, der Rollrasen schlecht verlegt. Aber das ist halt in Amerika so. Ne? Da hast du jetzt nicht in diesem Fall, aber oft ein American Football Spiel am Abend zuvor, dann kommt nachts der Rollrasen rein. Oder du hast ein anderes Event. Das machen die halt in diesen Multifunktionsarenen. Und naja, dann ist es eigentlich verwunderlich, wenn die Nähte halt nicht perfekt sind. Marcelo Bielsa, Uruguays Nationaltrainer, hat gesagt, also dass dieses Turnier ganz nicht professionell organisiert war. Und wenn man die Szenen gesehen hat im Halbfinale zwischen Uruguay und Kolumbien, wo Uruguays Spieler auf die Haupttribüne mussten und sich mit kolumbianischen Fans geboxt haben, die ihre Familien da angegriffen haben, dann muss man ihnen ja nur recht geben. Ich meine, also das war ja wirklich, wenn du als Spieler dahin musst und siehst, okay, deine Frau wird bedroht, deine Kinder auch, und natürlich schießt das Adrenalin gleich hoch. Also sowas darf natürlich gar nicht passieren. Und dann, wenn du dann noch gesehen hast, diese Videos, wie kolumbianische Fans nicht nur versuchen, ohne Tickets da zum Finale in Miami ins Stadion zu kommen, sondern auch noch durch Lüftungsschächte da irgendwie krabbeln. Also das ist ja unglaublich. Und das Finale wurde ja, ich glaube, knapp 90 Minuten nach hinten verschoben. Die zeigen jetzt immer noch mit dem Finger aufeinander, wer Schuld hat.
der südamerikanische Verband CONMEBOL sagt, naja, wir mussten erstmal dem Chaos Herr werden und wir wollten halt sicherstellen, dass wirklich nur Fans mit Tickets ins Stadion kommen. Und deshalb wurde das nach hinten gedrängt und deshalb unter anderem sagen die Fans auch, ja, aber ihr habt uns da stundenlang warten lassen bei über 30 Grad, ihr habt kein Wasser angeboten, nichts. Also, naja. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, erinnert ihr euch noch an das EM-Finale 2021 in London zwischen England und Italien, was da für chaotische Szenen waren. Da haben ja auch Fans die Arena gestürmt ohne Tickets, hätte ich mir bei einer Euro auch nie irgendwie vorstellen können. Was ich sagen will, die Copa fand zwar in Amerika statt, wurde aber von CONMEBOL, vom südamerikanischen Verband organisiert und ausgetragen, genauso wie die Euro halt 2021 von der UEFA ausgetragen wurde. FIFA ist, glaube ich, dann, oder die gucken sich sowas natürlich an, die lernen hoffentlich daraus. Ich habe auch gehört, US Soccer hat einiges abgekriegt. Guck mal hier, die Amis können nichts organisieren. Die hatten damit auch nichts zu tun. Also das waren zwei Turniere, die wurden von ihren jeweiligen Kontinentalverbänden organisiert, aber halt nicht von der FIFA. Nun wird natürlich die FIFA auch in zwei Jahren auf Ortskräfte angewiesen sein. Aber ich glaube schon, dass zumindest jetzt aufgrund dieser Geschehnisse dort da nochmal die eine oder andere extra Besprechung stattfinden wird und ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Szenen dann auch in zwei Jahren zu sehen sein werden.
Andreas, ich bin flabbergasted, wie wir Franzosen sagen, dass die Amerikaner organisatorisch fast versagt haben und dass das Ganze unprofessionell gewirkt hat. Weil wenn ich den Amerikanern etwas zutraue, ist dann Geld zu machen. In welcher Art und Weise auch immer.
Aber okay, ja, dann kommen wir das. Heiko hat es ja jetzt gerade gesagt, ja, das war der Kontinentalverband und nicht tatsächlich der amerikanische und die FIFA wird mit Sicherheit. Also ich glaube, für die FIFA ist es gut, dass das jetzt so gelaufen ist, weil man dann eben ganz klar die Probleme aufzeigen kann und sagen kann, hier das und das und das müssen wir besser machen, auch was die Qualität des Rasens angeht. Also erstens mal glaube ich, das werden die besser hinkriegen als jetzt. Zweitens, die Qualität des Rasens in manchen deutschen Stadien, vor allen Dingen Frankfurt, was ja seit Jahren ein großes Problem ist, war ja auch bei dieser Europameisterschaft ein Thema. Und ich will nur sagen, wenn wir jetzt wieder anfangen, Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt schon wieder anfangen, das nächste Turnier schlecht zu reden, weil wir ja die Tendenz haben, alle Turniere, die nicht in Mitteleuropa stattfinden, schlecht zu reden im Vorfeld, weil es kann ja alles nichts werden und dieser Grund und jener Grund und so weiter und so fort. Das stört mich ein bisschen und ich denke, wir sollten auch nochmal in den Vordergrund stellen, dass Deutschland mit der bei der Organisation dieses Turniers und allem, was darum passiert ist, vor allen Dingen aufgrund der Probleme der Deutschen Bahn, mit denen wir alle zu kämpfen haben, seinen guten Ruf als Organisator weltweit oder zumindest mal in Europa durchaus verspielt hat. Also Deutschland hat hier in der Wahrnehmung im Ausland ganz schön Punkte verloren. Das muss man halt ganz, ganz klar auch sagen. Ist auch ein Fazit des Turniers. Wundert natürlich niemanden, dass die Probleme, die Deutschland hat mit der Deutschen Bahn, dass die dann nicht plötzlich weg sind, wenn eine Fußball-Europameisterschaft läuft. Aber ja, ich glaube, wir sollten den Ball ein bisschen flach halten, wenn wir jetzt im Vorfeld schon Organisationen sonst wo kritisieren, weil wir haben uns da jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert.
Der größte Bahnfahrer der Süddeutschen Zeitung ist Holger Gerz, keine Frage. Kein Bahnhof, den der Holger nicht kennt. Aber Felix, wie war das denn abschließend noch? Wie war es denn für dich logistisch betrachtet? Wie war es zum Arbeiten? Gibt es da einen Unterschied, einen massiven Unterschied zur Bundesliga? Wie waren die Commutes zwischen den einzelnen Städten? Wie ging's dir?
Ah, über die Frage freue ich mich jetzt. Ich habe nämlich eine völlig konträre Meinung zum Mainstream. Weil ihr werdet es jetzt glauben oder nicht, und ich bin wahrscheinlich genau der glücklichste Bahnfahrer in dieser Zeit. Ich habe mir ausgerechnet, dass ich 52 Stunden Bahn gefahren bin in diesen Wochen und meine Maximalverspätung war eine Viertelstunde. Es hat alles funktioniert, jeder Zug war immer da, wann ich ihn brauchte. Die Volunteers im Stadion waren ein Wahnsinn, weil du fragst nach der Bundesliga, wo das ist jetzt eine Reportergeschichte, aber in der Bundesliga hat nie jemand Ahnung ums Stadion herum, wo irgendein Pressebereich, irgendwas, was man braucht, das weiß niemand. Die Volunteers wussten alles um dieses Stadion herum. Es war top organisiert. Also ich kann eigentlich wirklich keinen Vorwurf machen. Es hat eigentlich alles funktioniert, bis auf einmal in Düsseldorf, und wahrscheinlich war es im Westen anders. Ich war halt in Berlin unterwegs und in Hamburg und einmal in Düsseldorf, einmal in Dortmund. Wenn, dann gab es da eine Problematik, und ansonsten muss ich sagen, bin ich echt gut durch diese Europameisterschaft durchgekommen, und vielleicht schreibe ich darüber jetzt mein Ich-Text für die New York Times, und dann werden die Menschen sich wundern, wie toll in Deutschland auf einmal wieder alles funktioniert, weil das ist schon auch was mich ein bisschen gestört hat. Klar, es gibt sozusagen die viele Kritik, ist in ganz vielen Fällen gerechtfertigt gewesen, aber diese apokalyptische Darstellung der Ereignisse, wie sie teilweise in der New York Times oder im Guardian, was ich in UK schon Zug gefahren bin, in den ganzen USA kann man überhaupt nicht Zug fahren. Ich weiß gar nicht.
Nein,
man kann schon Zug fahren, aber wenn du einmal mit dem Zug da von Philly nach New York gerattert bist, das habe ich auch schon gemacht, das ist jetzt auch kein Weltereignis. Also ich würde jetzt schon sagen, dass so schlecht die Lage dann auch wieder nicht ist, wie man sie oft macht. Und ja, das hat mir auch ein bisschen irritiert. Das war so ein bisschen Selbstzweck, dass man sich sozusagen immer mehr in diese Kritik reingesteigert hat. Da würde ich ein bisschen dagegenhalten und kann nur von sehr positiven Erfahrungen.
Wir haben ihn gefunden. Liebe Deutsche Bahn, wir haben ihn gefunden. Den einzigen, der viel Spaß gehabt hat. So, ja, wir kommen zum Ende. Natürlich noch nicht ganz. Andreas bleibt noch für den Football bei uns. An Felix habe ich auch noch eine Rauschmeißerfrage, selbstredend. Heiko, wie sehen deine Planungen aus? Wann wird es für dich nach Paris gehen? Und worum wirst du dich, wenn du das jetzt schon sagen kannst, als erstes kümmern bei den Olympischen Spielen 2024?
Ich fliege nächsten Mittwoch rüber. Und wollte dann am Donnerstag gleich zu einem meiner Lieblingsteams gehen. Und zwar ist das Rugby Sevens mit Fiji. Die habe ich 2016, als das Olympia-Premiere war, in Rio gesehen und war so begeistert. So ein kleines Land, ich glaube 900.000 Einwohner. Die haben da damals wirklich noch mitunter am Strand trainiert daheim, haben auch natürlich einige Spieler, die sind in England unterwegs oder Großbritannien. Die haben das Spiel so dominiert. Ich fand das Spiel klasse. Andreas kennt ja vielleicht auch Rugby. Das ist ja mitunter ja nicht so schnell. Es passiert nicht so viel. Aber Rugby Sevens, wenn du halt nur 7 Spieler hast, da ist unwahrscheinlich viel Action. Ich glaube, die Spielzeit war 2x7 Minuten. Das ist ratzfatz vorbei und die haben halt einen Körper. Also hatte ich, glaube ich, damals schon gesagt, Jens, bei unserem täglichen Schalten. Da, genau. Also ich habe das Gefühl, da ist in Fiji eine Tür, die ist 2 Meter hoch und 1,30 Meter breit, und wenn du da einfach so durchpasst, dann bist du für dieses Team nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall, Fiji ist da und die spielen gegen Frankreich gleich das erste Spiel am Donnerstag, da will ich hin. Und dann muss ich mal sehen, Schwimmen beginnt ja dann mit den Finals am 27. Will auch zum Beachvolleyball, da freue ich mich drauf, weil das wird gespielt am Eiffelturm, das sind bestimmt schöne Bilder. Ja, und dann ist es ja so, wenn man jetzt schon zu viel vorhat, ist man sowieso komplett falsch, weil man muss in Paris sein, man muss sich treiben lassen. Man kann ja nicht alles vorplanen, und deshalb, ja, am Mittwoch geht's hin, und Fiji gegen Frankreich wird das erste sein, und alles andere muss ich dann spontan reagieren und sehen, wie sich das entwickelt.
Kleine Anmerkung, und Andreas ist natürlich im Rugby tief drinnen, aber ich war im Olympiastadion, vor 2 Jahren war es, glaube ich, als dort die Rugby Sevens gegeneinander gespielt haben. Also die Nationen gegeneinander gespielt haben, und das ist echter Sport, weil die rennen die 110 Meter oder wie auch immer, wie lang das Feld im Münchner Olympiastadion, vielleicht sind es auch nur 100 Meter, aber die rennen hin und her und danach bist du als Zuschauer fertig, so anstrengend ist das. Nicht ganz so geht's den Golfern in England, Royal Troon. Ich weiß, Felix, du hast den zweiten Screen laufen. Wer ist dein Favorit für die diesjährigen The Open?
Oh, das ist eine schöne Rausschmeißerfrage. Ich habe immer gerne eine Golffrage zum einen.
Ja, natürlich.
Aber mein Favorit, also wer ist
Gott, die sentimentale, aber nimm den sentimentalen Favoriten, bitte.
Ne, den sentimentalen Favoriten ist natürlich Rory McIlroy. Also das wäre natürlich umso schöner, wenn sich diese Geschichte jetzt endlich mal ein Ende findet. Allein schon deshalb, weil ich jetzt, glaube ich, den 8. Artikel irgendwann schreiben müsste, sonst, dass er wieder knapp nicht gewonnen hat. Also wenn Rory McIlroy dieses Turnier gewinnen könnte, das wäre, glaube ich, wie bei der englischen Nationalmannschaft könnte man sagen, hat das mittlerweile so eine Position, dass man sagt, hätte sich es irgendwann mal verdient, dieses Spielglück, um dieses Turnier zu gewinnen. Aber ja, wird spannend, und ich freue mich drauf, die nächsten 4 Tage ein wenig Golf zu verfolgen. Patton Spring, wie du richtig sagst.
Und der Mann, der es kommentieren wird, nämlich Gregor Biernat, kommt ein bisschen später in der Big Show 670. Danke Felix, danke Heiko. Andreas, bleibt zum Football noch dabei. Wir melden uns nach einer kurzen Pause wieder in der Big Show 470. Nein, 670. Was rede ich denn? 670.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 670, jetzt haben wir es. Die Big Show 670 geht weiter mit Football. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Nicolas Martin, bonjour Nicolas.
Ein wunderschön. Die NFL hat bekannt gegeben, dass irgendwie jedes Team 400 Millionen Dollar bekommt. Das heißt, die NFL hat 13 Milliarden Dollar verteilt. Das heißt, Jens, die NFL ist das zweitmeist attraktive Sportbusiness direkt hinter Sportradio 360.
Ja, ich meine, es fehlt noch etwas, nämlich die anderen 14 Milliarden, aber vielleicht kriegen sie die auch noch rein. Und ebenfalls mit dabei von DAZN, Christian Schimmeln. Grüß dich, Christian.
Einen wunderschönen in die Runde. Hallo.
Ist das eine Sommerlochmeldung, Nicola? Oder möchte uns die NFL jetzt damit schon etwas sagen? Ungefähr, ich rechne mal hoch, 6 Wochen, bevor dann die Saison beginnt.
Nee, das hat eigentlich nicht, das hat weniger mit der NFL zu tun als irgendwie mit dem Jahresbericht der Packers. Da die Packers ja nicht im Owner-Besitz stehen, sondern ja quasi das, was man vielleicht am ehesten noch mit dem europäischen Sport und einem Verein vergleichen kann, gibt's halt Jahresberichte und da wird immer akribisch nachgeschaut und damit kann man rechnen. Das ist die Quelle.
Großartig. Was tut sich im Football, Nicola? Was weltweit, lokal, ihr habt euch ja alle auch wahrscheinlich am Wochenende in München getroffen. Bring us up to date, bringt uns up to date.
Ja, die erste Frage wäre trotzdem an Andreas. Also sind die Nächte unruhig, weil Herr Ayuk jetzt scheinbar weg will?
Nö. Also ich finde diese Situation rund um Brandon Ayuk bei den San Francisco 49ers, müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausholen, ist der beste Receiver im Team, der in den letzten Jahren eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden ist und der jetzt dann irgendwann mal für eine Vertragsverlängerung in Frage käme. Und da hat man sich unterhalten und ist sich nicht so richtig näher gekommen, offensichtlich. Und jetzt geht man halt durch die, ich sage mal, going through the motions, sagt der Amerikaner immer. Es gibt so die bestimmten Abläufe, die es dann da halt gibt. Das allererste ist, dass der Spieler sagt, ich will einen neuen Vertrag. Dann unterhält man sich mal halt mit dem Verein, dann wird man sich nicht einig, dann folgt er ihnen auf den sozialen Medien, ist schon passiert, dann redet man hinterher nochmal, dann sagt er, ich will unbedingt bleiben, die Mannschaft sagt auch, er soll unbedingt bleiben, jetzt ist man sich noch nicht einig geworden, jetzt kommt er an und sagt, er will zu einer anderen Mannschaft weggetradet werden, das ist alles Standardprozedur, was halt passiert, wenn man sich nicht einig ist und vielleicht in der Beurteilung der Leistung des Spielers auch ein bisschen auseinanderliegt. Die Wahrheit ist, die San Francisco 49ers müssen exakt nichts tun. Brandon Ayuk hat einen Vertrag für die nächste Saison und danach gäbe es die Chance, den Vertrag zu verlängern, ohne dass er mitreden darf.
Ne? Über, ja.
Und deswegen, wenn die San Francisco 49ers Brandon Ayuk behalten wollen, müssen sie, wie gesagt, schlicht und einfach nichts tun. Und glaubt mir, er wird spätestens, wenn es den ersten Gamecheck gibt, auf dem Platz stehen, weil er sonst auf diverse Millionen verzichten würde, die er eigentlich unbedingt haben will. Und ich vermute mal, der Konflikt entsteht ein bisschen daraus, dass bei den Receivern die Gehälter in den letzten Jahren explodiert sind, nachdem die eine ganze Weile relativ klein gehalten wurden und da sind jetzt einige an der 30 Millionen Dollar pro Jahr Grenze und das war, die besten Spieler wurden vor ein paar Jahren noch mit 20 bezahlt, also es ist wirklich extrem angestiegen und vermutlich wird sich Ayuk hinstellen, zusammen mit seinem Agenten, der ja dann immer die Verhandlungen führt und wird sagen, hey, aber Brandon sollte jetzt der bestbezahlte Receiver der Liga sein und die 49ers werden ihm vermutlich sagen, wir lieben dich, wir wollen dich gerne behalten, aber ganz so gut wie Justin Jefferson, der derzeit der bestbezahlte Receiver der Liga ist, sehen wir dich halt nicht. Also wir wollen gerne, dass die Zahl, die da Ende auf dem Papier steht, ein bisschen drunter liegt. Darum wird es bei der ganzen Angelegenheit gehen. Und wie gesagt, im Normalfall, wenn da jetzt nicht irgendwelche Brücken verbrannt werden, müssen die 49ers nichts tun. Und ich erwarte, dass sie weiter mit ihm verhandeln und irgendwann zu einer vertraglichen Lösung finden werden.
Gut, würde GM Christian Schimmel einem Kicker einen 3-Jahres-Vertrag für 16 Millionen Dollar geben, wie es die Cleveland Browns mit Dustin Hopkins getan haben?
In den aktuellen Zeiten mit 16 Millionen ist es ja fast noch überschaubar. Und Hopkins ist einer der besseren Kicker der Liga, allerdings wissen wir auch, dass die Varianz da extrem hoch ist und man selten Kickerleistungen prognostizieren kann. Von daher, ich finde, es tut dir jetzt nicht weh. 16 Millionen klingt vieles, aber über die 3 Jahre relativ überschaubar. Wenn Cleveland das Geld hat und das Cap zu erreichen, was sie ausgeben müssen, dann hätte man das für schlechtere Spieler als für Hopkins tun können.
Nee, das ist ja auch vor allen Dingen deshalb, also es ist ja ein Commitment für einen Kicker scheinbar. Kicker sind ja auch diejenigen, die während einer Saison als Erste über die Klinge springen, wenn es mal nicht läuft.
Kann auch in dem Fall passieren. Aber ja,
und bei Kickern ist immer so, über die redet man nicht, die sind nicht wichtig, bis sie dann mal nicht treffen. Dann merkt man auf einmal, wie viel die eigentlich zum Team beitragen. Deswegen finde ich es okay, wenn man da jemand hat, dem man vertraut, dass man da auch ein bisschen mehr investiert.
Ja, grundsätzlich finde ich es ja auch okay, dass die Kicker mitverdienen, nur wenn man sich die Abläufe anschaut der letzten Jahre, wie schnell der Kicker quasi an die frische Luft gesetzt wird, fand ich es zumindest überraschend. Aber ja, es ist doch super, wenn man sich auch bei den Kickern committet. Ja, apropos Kicker, das ist vielleicht unser Übergang zur GFL, Andreas. Jens hat es ja schon angedeutet, München am Wochenende. Es gab Interconference-Spiele und da ein Duell zwischen Traditionsmannschaften, das kein Traditionsduell wirklich ist, weil die fast nie aufeinandertreffen. Nichtsdestotrotz, die Cowboys hatten die Adler zu Gast. Am Ende reden wir über den Kicker, weil der den Extrapunkt zum Ausgleich verschießt. Aber im Endeffekt ist es wie so oft dieses Jahr, München war im Spiel drin und hat es irgendwie geschafft, es nicht zu gewinnen.
Ja, die Chancen waren auf jeden Fall da, aus diesem Spiel als Sieger herauszugehen. Es gab ja auch die Option, in der Situation eine Two-Point-Conversion zu spielen, weil die Münchner halt tatsächlich mit dem letzten Ballbesitz dann quasi in fast letzter Sekunde den Touchdown gemacht haben, der mit dem Extrapunkt zum Ausgleich gereicht hätte. Und dann hätte man wahrscheinlich dann danach Verlängerung spielen müssen. War natürlich auch eine taktische Entscheidung, auf den Extrapunkt zu gehen, weil man sagt, das ist die relativ sichere Variante. Jetzt, Nicola, Christian, wir haben schon viele Spiele in der German Football League gesehen und wenn es ums Kicking-Game geht, würde ich sagen, ist da sehr wenig sicher. Insofern war das vielleicht die Fehlkalkulation dabei. Man muss halt auch sagen, Maximilian Mittersch, der Kicker der Munich Cowboys, der in diesem Fall vorbeigeschossen hat, der ist in seiner ersten Saison als Kicker in der German Football League und das war sein 7. Spiel. Wir reden also nicht von einem Veteran wie Robert Werner, den sie früher hatten, der gefühlt fast eine Dekade für die Munich Cowboys gekickt hat, sondern halt ein Junger in einer Drucksituation und der hat halt einen Fehler gemacht.
Und das passiert und die Cowboys, die jetzt 3-4 sind, in einem Süden, Andreas, wo gefühlt jeder jeden schlagen kann, selbst wenn die Unicorns im Süden noch ungeschlagen sind. Jetzt haben sie am Wochenende eine etwas herbere Rutsche in Potsdam kassiert, aber wir haben schon genug Spiele gesehen, die Unicorns erst ganz, ganz, ganz am Ende gewonnen haben.
Ja, das haben wir gesehen und insofern, wenn man jetzt gegen Potsdam antreten muss, noch auswärts mit einer sehr langen Busreise dahin, das sollte man nicht unterschätzen, was das mit Mannschaften macht. Muss man klar sagen, die Unicorns waren Außenseiter in Potsdam, ja, und dann geht das Spiel los mit einem Kick-Return-Touchdown und Hall ist 3-and-out und Potsdam macht dann den zweiten Touchdown. Im Prinzip war es danach schon fast vorbei. Ist also vom Verlauf her auch unglücklich gelaufen für die Schwäbisch Hall Unicorns, aber man muss halt auch schlicht einfach sagen, Potsdam ist nicht der Maßstab. Potsdam spielt in einer eigenen Liga in der GFL und ich glaube nicht, dass die irgendein Spiel in dieser Saison verlieren werden, weil die haben jetzt schon gegen alle guten Gegner gespielt und gegen alle guten Gegner deutlich gewonnen.
Ja, zumindest war halt gegen Dresden, war es knapp. 6-7, da waren sie im Rückstand.
Ja.
Aber dann haben sie Gas gegeben. Also dann fing der Quarterback an zu laufen, das war für Dresden zu viel.
Ja. Ja.
Ist natürlich ärgerlich. Aber ja, Christian, siehst du irgendwie potenziell, wo siehst du die Möglichkeit, dass Potsdam doch mal sich hinlegt?
Keine, ehrlich gesagt. Also klingt vielleicht absurd, aber man muss ja fast sagen, dass das erste Spiel gegen Hildesheim noch mit das Ängste war, bevor dann Dresden gekommen ist. Natürlich, das Ding ist, ne, das ist jetzt halt vom Spielplan her heftig. Wir reden jetzt von 5 Auswärtsspielen in Serie. Wenn die jetzt komplett verletzt nach Braunschweig kommen und Braunschweig irgendwie eine Offense findet, vielleicht. Aber ich sehe sie nicht in Berlin gewinnen, nicht bei den Rebels dieses Jahr. Ich sehe sie nicht bei den Comets gewinnen, wenn die nicht wieder gesund werden. Bei den Adlern, das denke ich, wird auch nicht knapp werden. Hildesheim auswärts ist vielleicht unangenehm. Ist aber auch zu viel Klasse. Und wie gesagt, wenn sie komplett verletzt und angeschlagen nach Braunschweig kommen sollten, Ende August, dann vielleicht. Aber, ja. Sehe ich es eigentlich auch nicht.
Okay. Am Wochenende geht es dann weiter in der GFL. Es gab jetzt so ein bisschen eine kleine Sommerpause, wo es ein bisschen Nachholspiele gab und weniger Spiele. Jetzt stehen am Wochenende wieder 4 Spiele an, wo vor allen Dingen der Norden auch wieder einsteigt. Und die Berlin Rebels haben die Potsdam Royals zu Gast. Andreas, die Rebels bisher so die negative Überraschung der Saison. In dem Sinne, dass sie ja letztes Jahr Playoff-Team waren und man nicht das Gefühl hatte, dass sie dann gegen Adler und Co. reihenweise verlieren. Jetzt sind sie Tabellenletzter. Es gab auch schon die ersten personellen Änderungen. Jetzt muss man sich da wieder rausbuddeln.
Ja, muss man. Und ist aber auch dann so eine Geschichte, dieses Spiel gegen die Adler. Wer sich das nochmal anschauen will, das gewinnen die Adler mit einem Comeback in allerletzter Sekunde. Und wenn man die ersten 40 Minuten reine Spielzeit von diesem Footballspiel gesehen hat, weiß man nicht, wie die Rebels geschafft haben, dieses Spiel zu verlieren, beziehungsweise die haben halt den Ball bewegt, wie sie wollten und haben dann in der Red Zone nicht geschafft, das Ganze in Punkte umzuwandeln. Das war also eine komplett unnötige Niederlage, die die Berliner da kassiert haben. Aber nach allem, was man hört, gibt's da auch Ungereimtheiten und Streitigkeiten im Team selbst. Und das ist dann natürlich nicht die ideale Situation, um dieser Herausforderung gerecht zu werden, nämlich dass man jetzt halt mit 2 Siegen und 4 Niederlagen auf dem letzten Platz steht, muss man natürlich auch sagen, punktgleich mit Kiel und Paderborn. Und die Braunschweiger haben auch nur einen Sieg mehr. Also die sind jetzt nicht ewig weit abgeschlagen. Das geht schon noch, aber da muss man erstmal die teaminternen Probleme lösen, bevor es ein realistisches Ziel ist, auf dem Feld dann gute Ergebnisse zu erzielen.
Nächsten Gegner Potsdam und Braunschweig, Christian, dann gibt es für die Rebels wahrscheinlich überlebenswichtiges Auswärtsspiel in Paderborn.
So ist es. Und ich meine, das ist ja unten einfach noch sehr, sehr eng. Ne? Man darf jetzt nicht vergessen, wir reden von 3 Teams mit 2 und 4. Ich glaube jetzt nicht, dass Braunschweig da noch reinrutscht, wobei ich klipp und klar sagen muss, ne, sind halt 2 Siege gegen Südteams, plus ein deutliches Ding gegen Paderborn, wo man jetzt auch den direkten Vergleich gewonnen hat durch den deutlichen Rückspielsieg. Also da ist schon unten noch Feuer drin. Kiel wirkt für mich ein bisschen besser als diese 2-4 Bilanz. Dieses Ding in Paderborn tut halt weh. Aber gegen Potsdam, Dresden und Hildesheim kann man alles verlieren. Ja, jetzt kommen Braunschweig, Dresden als nächstes. Ich denke, gegen Ravensburg und Kirchdorf ist man in beiden Spielen, naja, gegen Ravensburg vielleicht nicht unbedingt, aber gegen Kirchdorf ist man mit Sicherheit Favorit, vor allen Dingen zu Hause. Und dann wird's halt sehr, sehr interessant. Auch die Adler sehe ich da mit der 4-3 Bilanz noch nicht komplett raus. Wobei du erstmal 4 Spiele gewinnen musst. Aber das Ding in München, um sich Noten abzusichern, war für die Adler extrem wichtig. Also, und Berlin, und die Rebels, wie gesagt, jetzt kommen erstmal Potsdam und Braunschweig, das wird schwer. Und dann hat man halt hinten raus im Stretch noch einmal Paderborn, noch einmal die Adler, noch einmal Hildesheim. Da kann unten extrem viel passieren. Ich denke, Paderborn braucht noch mindestens einen Sieg, um glücklich zu sein, vielleicht 2. Aber die Möglichkeiten bestehen. Aber unten ist es ein sehr heißes Rennen, zumal wir im Gegensatz zu GFL Süd da auch eine Relegation spielen, die sich vermutlich zwischen Rostock und den Panthern abspielen wird. langen Feld vielleicht noch mit Außenseiterchancen, aber das wird auf jeden Fall heiß werden im Norden.
Ja, und mit einer GFL Süd, die sich immer mehr auf Bayern und Baden-Württemberg konzentriert haben, die Interkonferenzduelle noch natürlich ein bisschen Würze. Andreas, Kirchdorf Kiel und Ravensburg Kiel, das sind die Duelle der ganz kurzen Wege. Das ist wirklich Auswärtsspiel als Herausforderung.
Ja, natürlich. Also das, ich habe es eben schon mal gesagt, man unterschätzt dann so ein bisschen, was für eine Rolle das dann spielt, wenn die Mannschaften diese weiten Auswärtsreisen haben. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon im Süden Partien von München in Marburg oder so, wo die Mannschaften dann am gleichen Tag mit dem Bus hin und zurück gefahren sind. Das ist schon ein Ritt. Letzte Woche Berlin in München, die reisen dann am Tag vorher an und übernachten in der Nähe von Augsburg und fahren dann am nächsten Tag zum Spiel. Und fahren vor allen Dingen nach dem Spiel, das dann gegen 17.30 Uhr endet, in der Nacht zurück und müssen am nächsten Tag arbeiten. Also da wird den Mannschaften schon richtig viel abverlangt. Und ich denke, das spielt auch eine Rolle dabei, wie die dann letzten Endes auf dem Feld performen. Und ich glaube, das unterschätzt man immer ein bisschen. Also da ist der Heimvorteil tatsächlich sehr deutlich spürbar.
Nikolas, Gutes, wir sind uns ja in der Runde alle einig, dass wir sehr, sehr gerne nächstes Jahr ein Team aus Rheinland-Pfalz in der GFL 1 begrüßen würden. Das aktuell sogar Tabellenführer in der GFL 2 ist.
Ja, aber sagen wir es mal so, für München, Straubing, Kirchdorf, Kempten, also Montabaur ist dann auch eine halbe Weltreise.
Aber eher für Montabaur die Trips, das wird halt nicht schön. Also die Farmers führen ja aktuell die GFL 2 an. Die weiten Auswärtsreisen, die Andreas noch angesprochen hat, die stehen für die Farmers noch an, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass das heimische Stadion neu gemacht wird, also der Sportplatz. Du darfst jetzt noch nach Regensburg, gut, nach Gießen ist nicht allzu weit, aber nach Fürstenfeldbruck und noch nach Pforzheim, also es sind noch ein paar schöne Touren. Da bleibt es übrigens auch spannend, ne? Pforzheim und Regensburg, damit sicher weiter die Favoriten, um direkt in die GFL 1 aufzusteigen, denn wir spielen ja keine Relegation im Süden.
Es fehlt ein Team, genau. Und sonst noch, Andreas, kurzer Blick in die ELF. Rhein-Feier, Wien, Stuttgart, machen die drei den Titel unter sich aus oder sticht da noch irgendwer rein?
Ja, also das sind auf jeden Fall die Mannschaften, die im Moment vorne weg marschieren. Das ist klar. Und vor allen Dingen die Mannschaften, die die größten Herausforderungen bis jetzt ganz gut bewältigt haben. Bei Rhein-Feier muss man sagen, da waren ja ein paar Wackler zu Saisonbeginn dabei. Inzwischen scheinen sie wieder so souverän auszuschauen wie in der vergangenen Saison. Aber klar, das sind die Teams, die jetzt auf der Favoritenliste stehen. Und ob da noch jemand dazwischen grätschen kann, das wird man sehen. Aber da sind genug Mannschaften dabei. Das darf man nicht vergessen, wenn in der ELF kommen ja auch nur, Moment, 8 Teams in die Playoffs.
Sind es 8, nicht 6?
Lass mich lügen. Ja, es sind sogar nur 6, genau. 6 von 18. Also die Quote der Playoff-Teams ist erheblich niedriger als zum Beispiel in der National Football League oder in der GFL. Das heißt, da ist dann wirklich das Beste vom Besten mit dabei und da wird's hart umkämpfte Partien geben schon in der ersten Playoff-Runde. Davon gehe ich aus.
Aber wir werden sehen, ob Frankfurt Galaxy dabei ist, aber Paris wird wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Innsbruck, man weiß es irgendwie nicht.
Ja, also Innsbruck habe ich jetzt ein paar Mal gesehen in letzter Zeit. Die sind mir zu eindimensional passorientiert. Das war auch letzte Woche gegen Stuttgart das Problem. Das Spiel war zwar am Ende einigermaßen knapp, aber Stuttgart hat trotzdem das Spiel verdient gewonnen. Bei Innsbruck wird's halt schwierig, wenn sie den Ball werfen müssen, wenn der Gegner mal vorne liegt. Da ist die Offense auch irgendwie nicht gebaut dafür. Ne? Aber ja, Frankfurt Galaxy ist ja ein anderes Thema. Die haben ja Probleme auf der Quarterback-Position gehabt, haben Probleme in der Defense, die wir in der Vergangenheit so nicht gekannt haben. Und haben jetzt schon 2 Siege und 4 Niederlagen und am Wochenende spielen sie gegen Rhein-Feier. Also nach einer 5. Niederlage, die jetzt mal auf dem Papier relativ wahrscheinlich erscheint, ist es mit den Playoffs wahrscheinlich schon vorbei, weil die Hürde halt so hoch ist, um in diese Playoffs überhaupt zu kommen.
Kurze Nachfrage zur GFL. Wenn ich diese ganze Reiseanstrengungen mir, diese ganzen Reiseanstrengungen mir vor Augen halte, ist dieser Posten der größte im Budget für die Mannschaften? Sind es gar nicht die massiven Gehälter für die ausländischen QBs, sondern sind es tatsächlich die Reisekosten, Andreas?
Es sind auf jeden Fall die Kosten, über die alle am meisten jammern. Und das ist aber auch ich will nur sagen, das ist in der GFL so, das ist in der European League of Football auch so, und da sind die Probleme teilweise noch größer, weil es versuchen natürlich immer alle, es irgendwie mit Busreisen zu machen, aber in der ELF hast du halt Auswärtsspiele in Madrid und in Barcelona. Also da muss
oder
man
oder Heimspiel in Kroatien.
Ja, dann da muss man in die Tasche greifen und muss, wir reden ja dann von am Ende ungefähr 75 Leute mit dem Flugzeug transportieren, und das ist echt ein Kostenpunkt.
Tja, das ist aber auch der Grund, warum Meisterschaften, internationale Meisterschaften im Football so ein Problem ist, weil halt 75 Leute durch die Gegend gegondelt werden müssen, quer durch Europa, und bei Weltmeisterschaften halt rund um den Globus. Und dann irgendwie eine WM anzusetzen in Australien, wie vor ein paar Jahren angedacht. Ja, wenn da 75 nach Australien reisen müssen, aus den USA, Kanada, Europa, überraschenderweise wird das teuer.
Da loben wir uns doch Rugby 7, über die wir vorhin gesprochen haben, auch wenn dort die einzelnen Spieler wahrscheinlich zwei Plätze brauchen. Im Flugzeug, vor allem die von den Fidschi-Inseln.
Beim Football aber auch.
Ja, das stimmt.
Da sind auch viele
dabei.
Ja,
das stimmt natürlich. So, danke Christian, danke Nicola, danke natürlich auch Andreas, aber natürlich nicht ohne den Hinweis von dir, was wir am Sonntag um 12 Uhr bei Musikradio 360 in dieser Woche für ein Leckerli vorgesetzt bekommen.
Ich habe mir gedacht, wir machen mal was mit aktuellem Bezug, weil AC/DC sind gerade in Deutschland auf Tour, haben am Hockenheimring gespielt am Wochenende, gestern in Stuttgart vor 90.000 Leuten. Da habe ich gedacht, machen wir es aber nicht so offensichtlich in Spielen die größten Hits, sondern befassen uns mit einer wichtigen Platte aus ihrer Vergangenheit, die so ein bisschen den Übergang von der Frühphase in die kommerziell erfolgreichste Phase der Band symbolisiert, nämlich das Album Power Age.
Damals übrigens wirklich noch Platte. Danke Christian, danke Andreas, danke Nicola. Kurze Pause in der Big Show 670.
Hallo, hier ist Marcel Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 670. Geht weiter mit dem Motorsport, und letzte Woche haben wir es technisch nicht zusammengebracht. In dieser Woche, wie hat es so schön geheißen bei Shakespeare in Love, it's a miracle. Keiner weiß, warum es funktioniert, aber wir freuen uns sehr, dass zum einen Eddie Mielke wieder dabei ist. Servus, Eddie.
Servus, schönen guten Tag aus dem Schwimmbad. Ich bin nämlich mit meinem Enkel aus der Schweiz heute bei schönem Wetter mal im Schwimmbad und freue mich auf ein freies Wochenende.
Herrliche, herrliche Szenen. Und cool sagt er schon, aber er gräbt wahrscheinlich schon den Pool zu Hause. Stefan, der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Nicht so ganz, aber ich habe Sicht- und Hörweite bis zu unserem wunderbaren Tübinger Freibad, das in Riesenbäumen gelegen ist, direkt neben dem Neckar. Ich denke mal, wenn Eddie das vormacht, muss ich nachher mit meinen Kindern nachziehen.
Unbedingt, unbedingt. So, es gibt freie Wochenenden in der DTM sowieso, aber auch in der MotoGP. Uns noch gut in Erinnerung, Eddie, wir haben ja vorige Woche drüber gesprochen, über die MotoGP am Sachsenring. Wenn wir jetzt bei Tops und Flops vielleicht eine kleine Bilanz ziehen wollen, muss man beim Thema Flops in erster Linie in der MotoGP KTM wählen.
Das sehe ich auch so. Die Ansprüche waren ganz, ganz andere. Gut, es war nicht zu erwarten, dass Pedro Acosta so einschlägt, wie er einschlägt, aber dass er klar bester KTM-Fahrer ist, sowohl was die Einzelergebnisse angeht, als auch was die WM-Platzierung angeht. Das war so nicht zu erwarten. Man hat mittlerweile Rückschlüsse gezogen bei KTM. Zum Beispiel war Pedro Acosta jetzt nach dem Sachsenring eine Woche im Werk, in der Rennabteilung, und hat mit den Ingenieuren alles Mögliche erörtert. Da kann man davon ausgehen, dass KTM da nichts so lässt, wie es ist oder wie sie bisher gearbeitet haben. Sie haben ja schon bekannt gegeben, dass es nächstes Jahr 4 KTMs sein werden und nicht 2 Gasgas genannte getarnte KTMs aus Marketinggründen, sondern man will gezielt als Werksteam mit allen vier Motorrädern auftreten. Bei den Fahrern hat sich ja auch ein bisschen was getan bei KTM, also da wird man einige Veränderungen vornehmen, hat man ja auch schon beim Personal mit angefangen und von daher ist denen das bewusst, dass ihnen Ducati so ein bisschen in den Entwicklungsschritten davongeeilt ist, da kommen sie nämlich im Moment nicht hinterher, aber ich halte die Mannschaft in Mattighofen rund um Piet Beirer für clever genug, die werden da schon wieder angreifen und wer weiß, vielleicht finden sie irgendwas in der Sommerpause, die sie nicht haben werden, weil sie konsequent an den Motorrädern arbeiten und an der Weiterentwicklung. Also da wird schon was passieren und abschreiben darf man die auf keinen Fall. Also die werden zurückkommen.
Jetzt ist bei KTM, wo ja Red Bull dahinter steht, The Voice, Geld keine, ist ja keine Frage, dass die Kohle haben. Aber kann Geld hier das Übel heilen noch in diesem Jahr? Oder ist die Saison 2024 komplett im Bach?
Nee, auf keinen Fall. Eddie hat es ja gerade schon gesagt. Klar ist aber, dass ganz offensichtlich nicht nur KTM, aber besonders KTM von dem neuen Michelin-Reifen, der neuen Mischung, dem neuen Compound für dieses Jahr und der neuen Konstruktion betroffen ist. Es scheint tatsächlich, dieser 2024er Reifen scheint sehr viel mehr Vibration am Vorderrad herauf zu beschwören. Es ist ja interessant, dass wir sowas in der Formel 1 auch gerade haben mit den Update-Paketen, die in der Formel 1 bringen. Ist ja jetzt so, dass wir das Bouncing auch wieder zurück haben. Es ist ja auch dieses Durchschlagen des Fahrwerks. Da hatten wir gedacht, das ist jetzt in der Formel 1 Geschichte, das ist gegessen. Aber je enger die das Fahrzeug über der Straßenoberfläche haben, desto eher kommt das Bouncing wieder zurück. Und so ist halt dieses Entwicklungstempo ein gewaltiges, ein hohes. Und klar ist auch, Ducati hat natürlich mit diesen aktuell ja noch 8 Maschinen selbstverständlich wahnsinnig viel Daten. Das wird bei KTM jetzt auch besser werden im Hinblick auf nächstes Jahr, aber es geht nur Schritt bei Schritt. Ich bin sicher, die werden jetzt in Mattighofen und in Munderfing intensiv diese vierwöchige Pause nutzen. Es wird sicherlich auch der eine oder andere Test noch geben, unter anderem auf den Red Bull Ring, das ist auch klar. Ob die das jetzt innerhalb kürzester Zeit ausgleichen werden, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass auch der Fahrstil zum Beispiel von Brad Binder dem Rausfinden des Problems nicht so unbedingt hilfreich ist. Wir haben ja gesehen, Brad Binder Anfang der Saison wirklich stark, wieder mal der Südafrikaner. Und dann hat er aber noch in den letzten Rennen eine Menge Stürze hingelegt. Das hing auch mit dem nicht so optimalen Zusammenspiel KTM-Fahrwerk und der neuen Reifengeneration zusammen. Da muss man jetzt weiter hinkommen. Sie kriegen ja auch, Eddie hat es gerade gesagt, auf der Fahrerseite neuen Input, neue Fahrer im nächsten Jahr. Die werden dann auch früh anfangen zu testen, die von anderen Herstellern kommen. Und da gibt es mit Sicherheit dann auch Tipps. Aber klar ist, sie sind momentan im Formtief, KTM. Acosta hat es ein bisschen überdeckt als Super-Rookie. Aber auch der kann ja so an diese Ergebnisse der ersten 5-6 Rennen jetzt auch nicht mehr anschließen, was auch zeigt, sogar der hat Schwierigkeiten.
Es ist ja sowieso sehr kurios, also das, was Stefan gerade angesprochen hat, die neue Generation der Michelin-Reifen, die da gekommen sind. Und da hört man von überall aus dem Fahrerlager, dass der Hinterreifen zum Beispiel zu viel Grip hat. Das führt bei Jack Miller und bei Brett Brinner dazu, dass sie ihren Fahrstil, den sie über Jahre gepflegt haben, nämlich mit dem in die Kurve reinsliden, so nicht mehr pflegen können. Das können sie so nicht mehr umsetzen. Also das heißt, das ist nicht nur eine Frage der Vibrationen, die da entsteht, sondern es ist auch eine völlige Veränderung des Fahrstils bei dem einen oder anderen. Sieht man im Übrigen auch am Pecco Bagnaia, der jetzt neulich nach dem Sachsenring nochmal sagte, und bei ihm ist es ja sehr, sehr auffällig, dass dann teilweise von freitags, wo er dann gar nicht so gut aussieht, manchmal in den Trainingssitzungen, bis sonntags dann unglaubliche Entwicklungssprünge dazukommen bei Pecco Bagnaia insbesondere, der dann sonntags immer auf dem Punkt da ist. Und daran sieht man, dass das dann auch hilft, wenn man tatsächlich 8 Motorräder am Start hat statt 4. Das heißt, 8-fache Daten, 8-fache Analysen, 8-fache Werte über alles Mögliche. Wer hat Vibrationen, wer hat keine? Was kann man machen? Was kann man machen, was kann man nicht machen? Und das ist natürlich im Moment ein klarer Vorteil. Ducati mit 8 Motorrädern, nächstes Jahr werden es ja nur noch 6 sein, weil Pramac zu Yamaha wechselt. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema. Und das führt dann eben halt dazu, dass die Situation im Moment so ist, wie sie ist. Was aber auf keinen Fall heißt, dass bei KTM nicht hart gearbeitet wird. Die werden das Problem lösen, da bin ich sicher.
Jetzt hast du angesprochen, The Voice, dass KTM sicherlich am Red Bull Ring testen wird. Wir wissen aus der Formel 1, da gibt es ein Testverbot, also jetzt im Sommer zumindest. Wie ist das in der MotoGP geregelt? Da gibt es doch eine Ausnahmeregelung für Honda und für Yamaha, wenn ich es richtig verstanden habe. Dürfen die MotoGP-Teams testen, wie sie wollen?
Nein, dürfen nicht testen, wie sie wollen. Auch das ist restriktiv gehandhabt. Das ist ganz klar festgelegt vor der Saison. Aber die Teams, die tatsächlich Concessions bekommen haben, die also bisher schlecht abgeschnitten haben, und das sind natürlich genau gerade die beiden japanischen Marken, von denen du sprichst, also Honda und Yamaha, die dürfen deutlich mehr testen. Und die dürfen vor allem auch mit ihren MotoGP Grand Prix-Fahrern testen. Das heißt, die müssen keine Testfahrer einsetzen, die können ihre Spitzenleute einsetzen. Was momentan, das haben wir aber, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, Eddie und ich, tatsächlich bei Yamaha, da werden die Weichen richtig gestellt. Da geht's wirklich voran, es soll bald ein neuer Motor kommen. Eddie hat es gerade erwähnt, Pramac, das tatsächlich Top-Team im letzten Jahr, Hersteller, Teamweltmeister, nicht Hersteller, Teamweltmeister im letzten Jahr und in diesem Jahr ja auch wieder vorne mit dabei mit Jorge Martin, dass die wechseln von Ducati, ich glaube schon, bin mal gespannt, was Eddie meint, dass das auch Ducati ein bisschen schwächen wird. Ducati hat aktuell finanzielle Probleme. Das hängt wohl tatsächlich auch mit der Muttergesellschaft zusammen. Es wird im nächsten Jahr nur noch 3 aktuelle Motorräder geben. Und dann ist es mit der Datenflut, von der wir gerade gesprochen haben, die wir gerade beschrieben haben, um die Vorteile, die man daraus ziehen kann, im nächsten Jahr nicht mehr so weit her. Es wird im nächsten Jahr also nur 3 aktuelle Motorräder geben und 3 Vorjahresmaschinen. Pramac mit ihrer ganzen Erfahrung wird also zu Yamaha wechseln und da ganz sicherlich die japanische Fraktion deutlich verstärken. Die machen viel richtig, Yamaha. Aktuell Honda hängt immer noch hinterher. Ich bin mal gespannt tatsächlich, wie in der zweiten Saisonhälfte auch die Ergebnisse bei Yamaha, ob da eine Formtrend, eine Trendumkehr zu erkennen sein wird. Ein bisschen was, Eddie, haben wir ja auch im Sachsenring schon gesehen.
Ja, ein bisschen was haben wir natürlich gesehen. Und der neue Motor, den du angesprochen hast, den hat Yamaha schon gebracht. Der ist nach Aussagen von Alex Rins und Fabio Quartararo auch klar besser. Allerdings muss man auch klar sagen, Yamaha ist im Moment natürlich echt im Nachteil, weil die haben die wenigsten Motorräder. Die haben nämlich nur 2 im Einsatz. Und die werden dann nächstes Jahr mit der Pramac-Erfahrung und mit einer geschickten Fahrerwahl, die sind ja genügend auf dem Markt. Da redet man über Jack Miller, da redet man auch über Miguel Oliveira, den Portugiesen, der am Sachsenring ja auch ein großartiges Wochenende hatte. Also da wird viel getan und Lynn Jarvis, der scheidende Yamaha-Manager, der ja viele, viele Jahre da erfolgreich das Ruder geführt hat, der hat da schon die richtigen Weichen gestellt und der erste Schritt ist halt gewesen, mit Fabio Quartararo zu verlängern. Das ist ihnen gelungen, auch weil sie ihm eine Menge Sachen versprochen haben, was sie in Zukunft anders machen werden. Und dazu gehören eben auch in erster Linie als Basis die zukünftig 4 Motorräder, die Yamaha einsetzen wird. Also da wird eine Menge passieren fürs nächste Jahr, da bin ich ganz sicher.
So, jetzt schneller Themenwechsel oder auch langsamer Themenwechsel, aber ich blättere hier so durch die Seiten und sehe vor ein paar Tagen The Voice, dass das Engstler-Team, und zwar geht es hier um die GT World Challenge Europe, einfach mal so mitten in der Saison das Team gewechselt hat, nämlich von Audi oder nicht das Team, die Marke gewechselt hat. Von Audi zu Lamborghini. Ich gehe davon aus, ihr kennt alle Beteiligten, ihr beide, Eddie und du. Aber wieso funktioniert das so einfach? Sind da Geldsorgen dahinter und ist dann plötzlich Lamborghini da, wenn Audi nicht mehr mag? Mitten in der Saison, anstelle von Ferrari, dann einfach mal Haas zu fahren. Noch schlimmer.
Das wäre schlimmer, aber in diesem Fall muss man sagen, hängt es vor allem mit Gottfried Grasser zusammen, der da tatsächlich ein Einsehen auch hatte. Man muss sagen, Franz Engstler, der das Team ja leitet, in der GT Europameisterschaft und in der World Challenge, wenn du so willst, der hat gesagt, es ist zwar schön und der Audi ist immer noch der R8, ist immer noch einigermaßen konkurrenzfähig, aber das Problem aktuell ist, dass da keine Weiterentwicklung mehr da ist. Nun fährt ja Engstler Junior, wie wir in diesem Jahr schon ein paar Mal sehr lobend erwähnt haben, auf hervorragendem Niveau im Grasser Lamborghini in der DTM. Grasser hat enorme Kontakte, beste Kontakte, direkte Kontakte zu Lamborghini. Und da war natürlich dann die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, wenn man das gemeinsam eingleist und sagt, okay, in der DTM fährt Engstler Junior Lamborghini und diese Erfahrung machen wir uns jetzt auch zunutze, indem wir dann in der GT World Challenge das auch machen. Ich glaube, das ist ein sehr cleverer Zug, das ist sehr schlau. Wäre aber mitten in der Saison, und das war, darauf bezieht sich ja deine Frage, Jens, nicht gegangen. Denn du kannst nicht so ohne weiteres jetzt Autos, neue Autos kriegen. Gottfried Gasser fand diesen Vorschlag ganz prima, hat sofort gesagt, das prüfen wir, und ganz offensichtlich hat das funktioniert. Das hilft, glaube ich, allen Beteiligten. Es ist eine klassische Win-Win-Situation, aber sehr ungewöhnlich ist es schon.
Ja, und man muss dabei dazu sagen, dass Gottfried Gasser sofort die Win-Win-Situation wirklich kapiert hat. Denn es wird das gleiche Auto eingesetzt, was Engstler Junior ja auch in der DTM schon zum Sieg geführt hat. Und von daher, das ist bei einem ähnlichen Thema wie das, was wir gerade in der MotoGP hatten mit den Daten. Da profitiert natürlich auch dann die DTM-Performance davon, dass sie exakt das gleiche Auto einsetzen. Und na klar, es ist dann keine Umstellung notwendig, wenn er dann an jedem Wochenende, egal in welcher Rennserie, ob in der World Challenge oder ob eben in der DTM, ob wenn er dann Lamborghini fährt in beiden Fällen, dann ist das natürlich von Vorteil. Das ist natürlich was ganz anderes, ob man von Wochenende zu Wochenende dann von Audi auf Lamborghini swappt. So erfährtet man sich da einen großen Vorteil, was die Erfahrung, was die Daten angeht. Und ich glaube, dieser Plan könnte auch aufgehen.
Das heißt also, Eddie, in der DTM erspart man sich damit eigentlich Testfahrten, wenn es ohnehin das gleiche Auto ist.
Die ja in der DTM auch limitiert sind seit dieser Saison. Also so einfach ist das ja nicht mehr. Aber man kriegt Daten, man weiß, wie sich das Auto verhält, man weiß, was mit dem Setup so los ist. Also das ist sicherlich von Vorteil.
Gut. Lasset uns gleich zur Formel 1 kommen mit Stefan Ehlen und mit Stefan Heinrich. Aber wir müssen schon noch, Stefan und ich bin ja auch in der Nähe eines Schwimmbads, wir müssen schon noch wissen, Eddie, was ist in dem Schwimmbad geboten? Was du hast, Rutsche, Sprungturm, was auch immer, damit Stefan und ich ein kleines bisschen wissen, woran wir uns orientieren müssen.
Also ich muss jetzt gleich rutschen, habe ich meinem Enkel versprochen. Und ja, wie gesagt, er ist aus der Schweiz zu Besuch. Ich werde tatsächlich gleich diverse Rutschen mit ihm in Angriff nehmen. Das ist für ihn das Größte.
Wir bitten darum, wir haben ja beim Skifahren Bilder von dir gesehen. Bitte auch Eddie Mielke auf der Rutsche zwingen bei Instagram. Danke, Eddie. Wir machen eine kurze Pause. Mit der Voice geht's weiter und mit der Formel 1.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 670 bleibt beim Motorsport, bleibt bei der Formel 1 und begrüßt Stefan Ehlen, formel1.de, motorsport-total.com. Servus Stefan.
Hallo in die Runde.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Eddie Mielke schon im Schwimmbad ist, dass The Voice und ich zwingend ins Schwimmbad müssen. Aber Stefan Ehlen, wenn jemand ein abkühlendes Becken brauchen wird an diesem Wochenende, da sind es wohl die Formel 1 Fahrer, ist der Grand Prix am Ungaroring mittlerweile derjenige, wo man Nigel Mansell aus dem Auto herausziehen muss, ihn dann mit 12 Kilo Kaltwasser, 12 Liter Kaltwasser überschütten muss, weil er der wärmste des ganzen Jahres ist.
Einer der wärmsten, einer der Grand Prix, bei dem sowas passieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja zum Beispiel noch Singapur im Kalender und da ist es ja auch sehr warm, sehr heiß und vor allem sehr schwül, weil die Luftfeuchtigkeit extrem groß ist. Also es gibt inzwischen eine Reihe von Rennen im Kalender, die extrem fordernd sind. Da würde ich ja auch Katar dazu zählen, da ist es ja knochentrocken.
Ich bin da.
Bekanntlich, ja, aber halt auch ein bisschen auch von der Rennstrecke ab. Und Ungarn, ich glaube, darauf willst du auch hinaus, ist halt so eine Rennstrecke mit sehr, sehr vielen Kurven. Und da bist du als Fahrer im Prinzip ständig gefordert, am Lenkrad irgendwas zu machen. Es sind jetzt nicht die schnellen Kurven, das heißt, der Nacken wird jetzt nicht so sehr belastet und die Muskulatur. Aber du bist halt ständig im Stress. Also das auf jeden Fall. Und das Rennen dauert üblicherweise auch recht lang. Also das ist schon ein Thema, glaube ich. Und man darf auch nicht vergessen, Ungarn, wenn es dann so warm ist, dann kann es öfter auch mal zu Wärmegewittern kommen. Hat uns auch schon ein paar spektakuläre Rennen da beschert am Hungaroring. Jensen Button gefällt das, sage ich da nur. Und ja, nee, also es ist definitiv ein anspruchsvolles Rennen. Und ich glaube, eines, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann.
Und es ist, der Voice, wer hätte das vor ein, zwei Monaten gedacht, okay, Miami ist so ein kleiner Ausrutscher, aber wer hätte das vor ein, zwei Monaten gedacht, dass es mittlerweile so weit ist, dass uns Red Bull beweisen muss, dass es überhaupt noch das beste Auto ist. Ich glaube, wir haben hier eh schon festgehalten, ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber die letzten Rennen, beginnend mit Österreich, die können ja überhaupt nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein, auch wenn Max Verstappen erneuerlich Weltmeister wird.
Ja, weil die Kollegen sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Aber es ist völlig klar, aktuell, und in Ungarn werden eine Menge Teams neue Update-Pakete bringen. Und Dr. Helmut Marko ist natürlich auch alarmiert, genau wie Max Verstappen. Dem ist schon klar, dass sie in den letzten Rennen auch mächtig Dusel hatten. Und dass die wirklich satte Punkteausbeute von Max Verstappen wirklich nicht mehr mit dem Speed des Autos zusammenhängt, sondern mit dessen weltmeisterlichen Fähigkeiten. Und auch mit der richtigen Strategie und Taktik. Die richtigen Calls in Silverstone waren auch eindeutig. Aber ich glaube, so ein episches Autorennen wie in Silverstone mit einem märchenhaften Ende werden wir in Ungarn nicht erwarten können. Schon gar nicht, weil wir keinen Ungarn am Start haben, der am Ende gewinnen kann. Das gab's mal. Ich glaube, Stefan, es war Joel Baumgartner, der da mal als Ungar gefahren ist. Aber schon ewig her.
Ja, knapp 20 Jahre.
Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe die schon nicht. Es gibt natürlich hunderte Formel-1-Fahrer, die ich mich nicht erinnern kann. Aber wirklich, es gab mal in Ungarn. Erstaunlich.
Ja, im Jordan.
Aha, okay.
Und es gab das allererste Autorennen, das allererste Formel-1-Rennen quasi. Hat tatsächlich auch ein Ungar gewonnen. Aber das ist jetzt wirklich dann noch ein bisschen länger her. Ich glaube, da wird sich dann weder ich noch irgendjemand von uns aus unserer elitären Runde hier dran erinnern können persönlich. Klar ist aber, dass wir gerade, das ist ganz interessant eigentlich, Stefan, dass wir in letzter Zeit eine Menge Updates bekommen haben und die haben allen oder bei vielen Teams gar nicht so funktioniert. Also zum Beispiel Aston Martin, zum Beispiel auch bei Ferrari, das war dann eher ein Seitschritt, wenn nicht sogar ein bisschen ein Rückschritt. Auch bei den Racing Bulls, Toro Rosso, ehemalige Toro Rosso Team, hat es nicht so richtig funktioniert. Also es ist offenbar so, dass diese neue Generation der Autos, der Ground-Effekt-Autos, jetzt so ein bisschen an ihre Grenzen schon gekommen sind und dass der neue Zyklus des neuen Reglements ab 25, 26, 27 schon ein bisschen Schatten vorauswirft. Red Bull hat jetzt tatsächlich wohl ein Update für Ungarn im Paket und ich meine, wenn dann ein Dr. Helmut Marko sagt, also das muss jetzt passen, dann ist schon klar, was er damit sagen will.
Tja, bei einem wird es auch ziemlich sicher passen. Ich habe mir gerade mal die Konstrukteursweltmeisterschaft angeschaut. Bin etwas überrascht, dass Ferrari noch vor McLaren liegt, aber ist natürlich dem geschuldet, dass McLaren die ersten vier Rennen nicht besonders stark dabei war.
Ja, in der letzten Zeit haben sie relativ viel getan, um nicht zu gewinnen, McLaren. Sie hatten meistens das beste Auto und haben eigentlich wirklich Fahrfehler gemacht und die Teamstrategie war oft wirklich auch falsch.
Ungarn ist für mich, Stefan Edel, natürlich auch ein Kurs, den ich vergleichen möchte, zumindest in meinem Kopf, vielleicht nicht ganz mit Monte Carlo oder mit Barcelona, aber ist überholen auch hier. Does it come with a premium, wie wir Franzosen sagen?
Ja und nein. Okay, seit es DRS gibt, also seit knapp 13 Jahren, geht das schon auf der Zielgeraden. Also wir werden wahrscheinlich das übliche Vorbeifahren sehen, ohne dass sich der Fahrer, der verteidigt, sich wirklich verteidigen kann, leider. Das wird weiterhin so sein. Aber Ungarn ist tatsächlich eine Rennstrecke, da kann man als Fahrer auch noch was möglich machen. Ich denke vor allem an die Passage raus zur Kurve 4. Da ist eine Stelle, wo man sich durchaus auch mal reinquetschen kann in einer eher schnellen Kurve. Und das kann dann zu sehr spannenden, spektakulären Manövern führen. Und das ist so eine Stelle, da überholt nicht jeder, sage ich mal. Aber das machen die Könner dann schon mal. Und das ist vielleicht die ganz große Spannung auf der Zielgerade. Wissen wir alle, was passiert mit DRS. Ne? Das ist jetzt keine große Überraschung. Das ist jetzt auch nicht sehr spannend meistens. Aber wer vor Kurve 4 überholt, der hat wirklich was vor. Der hat wirklich einen Plan. Und das zeigt dann schon, der kann wirklich was am Lenkrad. Also darauf muss man, glaube ich, achten auf der Zielgerade. Weil das passiert halt leider so.
Wie gierig, der Voice, dürfen die deutschen Formel-1-Fans im Hinblick auf Nico Hülkenberg plötzlich werden, der die letzten beiden Wochenenden sehr, sehr gut performt hat und Haas ja verlassen wird. Übrigens auch Kevin Magnussen wird, wenn ich es richtig verstanden habe, im kommenden Jahr, er soll irgendwie eine andere Rolle bekommen, wenn ich es richtig gelesen habe, aber nicht mehr als Fahrer dort tätig sein. Aber zunächst mal die Erwartungen, die man realistischerweise an Nico Hülkenberg haben darf.
Ja, der hat gerade tatsächlich ordentlich Schwung, der hat ein Momentum. Ich sehe keinen großen Grund, warum das nicht anders sein sollte. Entscheidend wird das Qualifying sein und damit seine Startposition. Aber der schwebt gerade auf Wolke 7, da passt auch alles. Und bei Haas hat man ein Update gebracht, was ganz gut funktioniert hat. Frage wird sein, wie geht das Auto mit den Reifen um? Denn wir haben ja gerade schon erwähnt, das wird eine Hitzeschlacht werden, nach allem, was wir wissen. Und insofern wird es darauf ankommen, möglichst sorgsam und gut und vorsichtig mit den Reifen umzugehen. Und da stellt sich dann die Frage, wer schmilzt in der Budapest-Hitze am schnellsten und wer kann es am längsten aushalten, in der Hoffnung, sich hinterher ins Freibad schmeißen zu können.
Ja, auf das eines gleich in der Nähe. Also in Ungarn finden alljährlich die Schwimmweltmeisterschaften statt, so scheint es zumindest zu sein, oder die Schwimm-Europameisterschaften. Becken gibt es genug. Wenn ich darf, möchte ich noch kleines bisschen historisch werden. Ich bin vorgestern Abend, glaube ich, Stefan Ehlen, reingestolpert in eine Dokumentation, die hieß, glaube ich, nur Villeneuve-Pironie oder Pironi.
Ja.
So. Und ich wusste gar nicht, warum. Also ich weiß natürlich, Gilles Villeneuve, ja, damals, als dieses Unglück passiert ist in Zolder, war ich 11 Jahre alt und hatte damals von Heinz Brüller mit auf den Weg bekommen, dass Gilles Villeneuve der großartigste, spannendste, tollste Fahrer aller Zeiten ist. Und wer bin ich, dass ich Heinz Brüller widersprochen hätte? Und mir war nicht gewahr, diese Rivalität, diese Geschichte, die da im letzten Grand Prix, den er gefahren ist, in Imola passiert ist, bevor Gilles Villeneuve dann tödlich verunglückt ist. Ich habe aber auch schon total vergessen gehabt, was danach mit Didier Pironi passiert ist. Ist sowas, ist das in irgendeiner Art und Weise entschuldbar, wenn ich mich selbst einen Formel-1-Fan schimpfe, Stefan Ehlen?
Also ich glaube, die Historie ist so groß und da hat so viele extrem spannende Episoden drin, die kann man nicht alle kennen. Da müssen wir manchmal Bücher drüber schreiben. Ne? Nein, also es ist wirklich so, man kann sich da an nicht jede einzelne Begebenheit erinnern und man kann da nicht alles kennen. Und diese Episode aber von Pironi und Villeneuve empfinde ich als sehr, sehr spannend. Und 82 ist ja eh ein Jahr, in dem praktisch keiner Weltmeister werden wollte, weil da immer dem Führenden irgendwas passiert ist. Am Ende war dann Keke Rosberg Weltmeister mit nur einem Sieg. Aber auch Pironi, du hast gesagt, tragischer Unfall in Hockenheim, im Regen aufgefahren auf ein anderes Auto, hat sich die Beine schwer gebrochen. Der hat dann später nochmal ein Comeback versucht und ist dann tragischerweise beim Motorbootrennen ums Leben gekommen. Also Villeneuve, der im Rennauto gestorben ist, und sein großer Ferrari-Rivale Pironi, die sind beide beim Motorsport gestorben, aber auf unterschiedlichen Strecken. Und es ist ein bisschen schon so, dass damals auch ein ganz anderer Wind geweht hat in der Formel 1 und gerade bei Ferrari. Ferrari hat da auch seine Fahrer teilweise gegeneinander ein bisschen aufgehetzt, aufgestachelt und das bewusst so gehalten, dass man da so ein paar Spielchen spielt. Und das Ergebnis war halt, das ging in diesem Fall extrem blöd aus. Und ich glaube, in der Nachbetrachtung ist es extrem schwierig zu sagen, wie da das Verhältnis genau war zwischen den beiden. Also es gibt zum Beispiel auch Bilder, wo Pironi nach dem tödlichen Unfall von Villeneuve den Helm von Villeneuve zurück in die Box trägt. Und Pironi hat zwei Kinder, ich glaube, es sind Zwillinge.
Ja, 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 ja.
Und einer davon heißt Gilles zum Beispiel, arbeitet, glaube ich, auch bei Mercedes in der Formel 1 oder hat zumindest als Ingenieur bei Mercedes in der Formel 1 gearbeitet. Also so wie es immer gern hochstilisiert wird als gnadenlose Rivalität, so war es dann doch nicht. Und das ist ein bisschen ähnlich wie bei James Hunt und Niki Lauda, wo auch gern mal unterstellt wird, dass die beinharte Gegner waren. Und auch da hat ja, glaube ich, der Film Rush ein bisschen andere Facetten aufgezeigt, vor knapp 10 Jahren, dass man da eben auch sieht, das waren schon auch Kollegen. Ne? Und insofern wird es manchmal gerne ein bisschen zugespitzt. Mir hat die Dokumentation aber auch sehr, sehr gut gefallen, weil man da doch immer ein paar Aspekte nochmal raussieht, die man bisher so nicht gekannt hat. Und deswegen finde ich das unschätzbar wertvoll, wenn man da so ein paar Originaldokumente, Originalaufnahmen nochmal sieht und vielleicht auch Zeitzeugen. Und selbst im Abstand von inzwischen über 40 Jahren ist das noch interessant. Das kann ich also auch nur empfehlen, dass man sich hin und wieder da mal mit der Geschichte ein bisschen auseinandersetzt, weil tatsächlich gibt's manchmal nach so vielen Jahrzehnten noch neue Dinge, die man da erfahren kann. Und mir persönlich geht da das Herz auf, weil das ist absolut mein Ding. Ja, also das ist absolut mein Thema, wenn da die Geschichte nochmal lebendig wird.
Also man kann das ja, Formel-1-Fans, die 20 Jahre jünger sind als wir, man kann ihnen The Voice ja nicht erklären, wie gefährlich die Formel 1 damals war. Also wenn ich zwei Dinge zu diesem Villeneuve-Unfall, der ja Jochen Maas aufgefahren ist. Ich habe damals, und ich weiß es noch wie heute, Heinz Brülle im ORF hat hier mehr als indirekt Jochen Maas die Schuld dafür gegeben, für diesen Unfall. In der von Stefan Ehlen angesprochenen Dokumentation heißt es aber, Jochen did everything right. Also der wollte ausweichen und Villeneuve wollte ihn dann, das ist das eine, was ich mitgenommen habe. Das andere ist aber, es gab hier ein paar Bilder und ich meine, dass es Villeneuve aus seinem Auto herausgeschleudert hat. Und dass der dann im Zaun gelegen ist. Und im selben Jahr ist ja in Montreal noch jemand tödlich verunglückt, am Start gleich. Der Name ist mir natürlich entfallen. Junge
Ricardo Paletti.
Genau, genau. dass man das damals in Kauf genommen hatte, wo es das Jahr für Jahr 1 bis 3 Fahrer sterben und nichts dagegen gemacht hat, da muss man sich ja im Nachhinein immer noch die Haare raufen. Wahnsinn eigentlich.
Naja, das war natürlich eine Saurier-Technik damals, muss man auch zugeben. Und es war natürlich bei weitem auch nicht das Geld, auch für die Entwicklung von neuen Technologien in der Formel 1, wie tatsächlich das inzwischen heute der Fall ist. Und auch der Weltverband hat relativ lose Züge gehabt. Es war alles bei weitem nicht auf dem Niveau. Und wir müssen ja auch sagen, wir haben ja hier an dieser Stelle auch schon mal über das schwarze Wochenende in Imola diskutiert. Es sind halt immer wieder solche Dinge notwendig. Und dann brauchst du neben solchen Tragödien, die die Leute wachrütteln, aber eben auch Macher, die das Zepter in die Hand nehmen. Das war Max Mosley nach dem Ratzenberger und Senna-Unfall. Wenn der nicht gewesen wäre, dann hätten die ganzen Teamchefs, die schockiert gewesen sind, das gesamte Fahrerlager war im absoluten Oberschock. Aber dann wäre da auch nicht viel passiert. Dann hätten die gesagt, na ja, wir machen dann vielleicht ein bisschen mehr Crashboxen, wir machen hier, wir machen da. Bei Paletti war es so, dass quasi beim Aufprall das stehende Auto das Kupplungsproblem hatte und nicht losfahren konnte. Alle vor ihm sind ausgewichen, er kam aus der vorletzten oder letzten Startreihe, hat den Wagen einfach nicht gesehen, der da stationär vor ihm plötzlich auftauchte, ist volle Lotte und Wolle reingeknallt und dann hat es im Grunde seine kompletten unteren Extremitäten komplett zerdrückt. Also insofern war dem Paletti da wirklich nicht mehr zu helfen. Bei den Kräften, die da teilweise wirken, muss man sagen, das hat man zum Beispiel ja gesehen bei Gilles Villeneuves Unfall, haben wir aber auch ein paar Jahre vorher in der Formel 2 gesehen, als Manfred Winkelhock abgeflogen ist am Nürburgring. Der ist ja dann auch nach dem Unfall mit seinem Formel 2 Auto auf der Nordschleife mit Sitz noch über die Fangzäune geflogen. Hm. Also das sind wirklich Kräfte, die man sich kaum wirklich vorstellen kann. Inzwischen ist das Sicherheitsniveau fantastisch im Vergleich zu damals. Das ist aber auch die unermüdliche Arbeit von wahnsinnig vielen Beteiligten. Und nach wie vor ist aber ein Restrisiko dabei. Denn klar ist, heute werden solche Zwischenfälle in dieser Regelmäßigkeit wie 82, 83, 84 während dem Geschäft der Formel 1 völlig abträglich. Also das wäre einfach nicht mehr vermittelbar. Das geht nicht mehr. Der Zeitgeist hat sich dramatisch geändert. Damals war das so ein bisschen auch Machismo, das war damals, gehört dazu, Risiko, ja. Aber klar ist, das ist heute völlig undenkbar und das ist so nicht mehr zu handhaben. Und Stefan, ich glaube, du gibst mir da recht, das ist gut so.
Ja, das ist gut so, aber ich glaube, damals hat man sich auch gewähnt auf der Höhe der Zeit und hat das Auto bestmöglich natürlich hingestellt, im besten Wissen und Gewissen, vielleicht mit einem Ticken mehr in die Richtung, naja, es muss halt halten bis zur Ziellinie. Das war ja immer so das große Credo von Colin Chapman von Lotus aus den 60er Jahren. Und das hat sich, glaube ich, einfach gewandelt zu, die Haltbarkeit muss einfach immer garantiert sein. Und da hat tatsächlich ein Sinneswandel eingesetzt. Aber damals hat man natürlich auch die Dinge halt so schnell gemacht, wie es irgendwie ging. Und das Risiko fuhr halt mit. Das Risikobewusstsein war damals, glaube ich, auch ein anderes. Einfach die Welt war damals noch eine ganz andere. Und dementsprechend sind die Uhren da auch anders gegangen. Aber ja, Gott sei Dank ist es inzwischen anders. Man kann sich relativ sicher sein, dass die Jungs, die da losfahren, am Ende auch heil ankommen.
Also wer auch nochmal in dieser Dokumentation dieses Wrack gesehen hat von Pironi, da am Hockenheimring, dass da ein Mensch lebend rausgekommen ist, das ist
ein, da war nicht mehr viel dran, gell?
Ja, es ist ein biblisches Wunder, da war vorne alles weg. Müssen und sollen wir, und wer gerne möchte, sollen wir etwas zu Ralf Schumacher sagen? Stefan Ehlen. Oder The Voice, bitte.
Ja. Also mir egal. Ich kann gerne was zu sagen. Ich habe schon, wie viele, viele andere im Fahrerlager, es hat mich so ein bisschen jetzt die Diskussion erinnert, auch an Fußball. Wir wussten auch, dass der Franz Beckenbauer gern über die Zäune geklettert ist und bei Weihnachtsfeiern gern die ein oder andere Sekretärin mitgenommen hat für ein Stelldichein. Hat aber keiner drüber geschrieben. Keiner hat drüber berichtet. Weil das war so, blieb intern. Ja. Und dass der Ralf tatsächlich homosexuell ist, ist in der heutigen Zeit überhaupt kein Ding mehr, dass es so lange gedauert hat, bis er rauskommt. Man sieht es ja aber eben auch an Hitzelsberger im Fußball, hat er auch erst gemacht sein Coming-out, nachdem er seine aktive Karriere beendet hat. Man muss, glaube ich, tatsächlich da auch ein bisschen Verständnis haben. Es ist eine schwierige Welt und wir sind noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten und wie wir es gerne. Ich glaube tatsächlich auch in der Formel 1 hätte das damals schon vermittelt, hätte er durchaus Probleme bekommen. Da wären Sponsoren möglicherweise ausgestiegen und. Es gab, und das ist ja völlig klar, im Motorsport immer schon homosexuelle Rennfahrer. Die haben das halt offensiv nicht gezeigt, sondern es wurde so hinter den Kulissen gezeigt. Ich weiß zum Beispiel, ein exzellenter Langstreckenrennfahrer, mit dem ich relativ viel zu tun hatte, weil ich lange Zeit die Porsche FIA GT Pressekonferenzen über mehrere Jahre Rennen für Porsche moderiert habe. Yannick Dalma, ein Franzose, der auch Le Mans x-mal gewonnen hat, der war schwul, das war klar. Und er hat mich jeden Abend, das ist dann irgendwann, nachdem wir da mal lange drüber gesprochen haben, hat er mich immer auf meiner schon etwas kahlen Stelle auf dem Oberkopf, hat er mir immer dann ein Küsschen drauf gegeben und ist dann ins Bett gegangen, weil er wusste, ich weiß es. Und alle anderen haben ein bisschen merkwürdig geguckt, aber es war überhaupt kein Thema. Bei Ralf weiß man es seit Jahrzehnten. Und dass er jetzt rauskommt und dass es so eine positive Resonanz gibt, große positive Resonanz, ist schön, freut mich auch für ihn, ist aber überhaupt nichts Neues, oder Stefan?
Nein, also hätte man. Weiß ich nicht, tatsächlich Andeutungen hat man vielleicht irgendwo mal erkennen können. Tatsächlich diese Spekulationen gab es. Es ist auch neulich wieder bei uns ein Artikel aufgepoppt, jetzt vor ein paar Tagen, dass er vor exakt 20 Jahren aufs Schärfste dementiert hat, dass da an dieser Geschichte, an diesen Spekulationen irgendwas dran sein könnte. Und ich glaube, er hat auch jetzt auf Nachfrage dann nochmal betont, also nein, er hat seine Frau, die Cora Schumacher, wirklich geliebt und quasi, es hat halt jetzt einen Sinneswandel eingesetzt bei ihm und ja, jetzt hat er halt einen Freund. Und das ist ja auch okay. Also es ist okay. Jeder so, wie er mag.
Ja, ja, natürlich. Ich habe nur einen Kommentar in der Süddeutschen, war es, glaube ich, gelesen. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Elmar Brümmer, glaube ich. Hätte man da von manchen Fahrern, von manchen aktuellen Fahrern ein bisschen Solidarität erwarten müssen, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen mehr Unterstützung erwarten können und müssen? Oder ist das einfach jetzt eine komplett andere Generation, die mit Ralf Schumacher, die kennen ihn natürlich, weil er als Sky-Experte unterwegs ist, aber eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Also vielleicht mal Lewis Hamilton ausgenommen, aber ansonsten die ganzen und Fernando Alonso, aber die ganzen jungen Fahrer, was haben die mit Ralf Schumacher am Hut?
Genau so ist es. Ja. Also brauchen wir nicht sehr viel mehr sagen, die haben nichts mit ihm am Hut. Ralf Schumacher, der ist einer, der im deutschen Fernsehen kommentiert und da Experte ist, aber ansonsten hat er keine Berührungspunkte mit den Fahrern.
Und der sehr gut kommentiert. Ich höre ihm immer noch sehr, sehr gerne zu.
Fantastisch. Ja, das macht er gut.
Also am Wochenende, The Voice und ich weiß nicht, wie es in Landshut mit Freibädern aussieht, aber ich gehe davon aus, nachdem das eine der reichsten Gemeinden in ganz Bayern ist, dass das Landshuter Freibad eine Perle ist, Stefan Ehlen.
Ja, selbstverständlich. Ja, nee, da kann man schon ganz gut reinhüpfen ins kühle Nass.
Gut, also dann werden wir mal schauen, wer nächste Woche davon von der schönsten Rutschenfahrt vielleicht berichten kann, weil Eddie Milke ist jetzt in Bremen mit seinem Enkel aus der Schweiz auf einer Rutsche. Wir schauen uns natürlich Budapest und alles, was sonst noch ist, trotzdem an. Danke, The Voice, danke, Stefan Ehlen. Kurze Pause in der Big Show 670.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
The Big Show 670. Es geht weiter mit Golf, es geht weiter mit Gregor Biernat. Schönen guten Morgen, lieber Gregor.
Lieber Jens, ich grüße dich.
Gregor, du kommst auch nicht umhin, um die Frage, diese Fußball-Europameisterschaft, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, hat die dich in irgendeiner Art und Weise auch aktiv berührt? Hast du ein Spiel live gesehen oder ist das für dich als Kölner, wo ja doch alles eigentlich sehr in dem Ruhrgebiet abgespielt hat, dann doch fast spurlos an dir vorübergegangen?
Nee, wir hatten schon ein paar Spiele in Köln und ich war nicht im Stadion, aber ich bin tatsächlich extra mal in die City gefahren, als die Schotten gespielt haben. Ich weiß nicht genau, welches Spiel es war und es ist einfach so eine sensationelle Stimmung gewesen. Die ganze Altstadt war voll, die Domplatte und die haben gesungen und ich fand's einfach riesig und da wollte ich zumindest mal so ein bisschen hautnah EM-Feeling miterleben, wo ich schon nicht im Stadion war. Und dann bin ich auch zum letzten EM-Spiel der Engländer in Köln gewesen. Und das war, als wenn Heidenheim beim FC spielt. Und das ist nicht mal übertrieben. Also da war gar nichts. Also das war, keine Ahnung, ganz eigenartig. Waren kaum Fans in der Stadt. Und ja, war ein Riesenunterschied. Deswegen kann ich so den Hype verstehen, dass die Schotten irgendwie so die am ehesten gern gesehenen Fans sind und die lustigsten und irgendwie so die sportlichsten und so. Also das war ein Drei-Ligen-Unterschied, was so das die Fankultur angeht zwischen England und Schottland. Und das ist so das, was ich mitbekommen habe. Ansonsten habe ich mir ein paar Spiele angeschaut, die Deutschen und so, aber das war es dann auch schon wieder.
Ja, aber die Schotten, ich habe sie ja am Tag des Eröffnungsspiels im Olympiapark. Es ist einfach ein sehr, sehr nettes Völkchen, scheint es zu sein. Also nicht, dass ich daraus grobe Schlüsse ziehen wollte, aber okay.
Es ist auch tatsächlich so. Ja, sorry. Sie sind einfach sportlich und da kriegen wir irgendwie vielleicht super den kleinen Turn auch zu unserem eigentlichen Thema hin. Ich habe letzte Woche auch schon die Scottish Open kommentiert und dieses ganze Volk, also die Sportfans sind einfach super sportlich. Die haben ihren McIntyre, der gewonnen hat, supportet, aber auch alle anderen fast gleichermaßen und die sind einfach an sportlichen guten Leistungen interessiert, sind total entspannt und einfach echt ein cooles, sportliches, sympathisches Völkchen.
Wir kommen gleich zu The Open. Es ist, glaube ich, die 152. Ausgabe at Royal Troon. Aber zuvor zwei Dinge, die wir noch kurz ansprechen müssen. Das eine ist, vor ein paar Wochen hat Bernhard Langer seinen Abschied genommen von der DP World Tour und er hat gemeinsam gespielt mit Marcel Siem und mit Martin Keimer, was ich unfassbar passend fand. Das Ganze ist in München passiert. Gregor, ist das ein würdiger Abschluss gewesen? Also er hängt da noch nicht ganz seinen Schläger an den Nagel, aber war das, was die DP World Tour anbelangt, genau der Abschied, den Bernhard Langer verdient hat?
Ja, grob, grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ich habe mich da auch mit ein paar drüber unterhalten. Die haben gesagt, ja Gott, also für so eine Karriere, es war so ein klein bisschen in meinen Augen typisch für den Stellenwert, den die Leistungen von Bernhard Langer in Deutschland haben. Also ich bin mir sicher, wenn ein vergleichbarer Amerikaner, der so eine Karriere wie Bernhard Langer hinter sich gehabt hätte und seinen Abschluss feiern würde, seinen Abschied in Amerika, da hätten die eine ganz andere Show draus gemacht. Das war nett, das war würdig, er hatte Tränen in den Augen, das heißt, es hat ihn persönlich auch berührt. Für mich jetzt als Außenstehender da am Freitag, was sie organisiert haben in Eichenried, fand ich okay. Aber da kann mir jetzt auch keiner sagen, dass das irgendwie eine Riesengeschichte war. Das war alles in allem, fand ich, eine gute Idee, ihn mit Marcel Siem und Martin Keimer zusammenzupacken. Da hatte ich eigentlich schon die Woche vorher drauf spekuliert, dass das irgendwie gut passen würde. Das fand ich gut von Natur und auch vom BMW. Und ja, das, was dann so auf der 18 passiert ist, fand ich persönlich ganz subjektiv meine emotionale Meinung in Ordnung.
Also ein bisschen zu wenig, aber okay. Lese ich zwischen den Zeilen.
Ja, ja. Ein klein bisschen mehr hätte ich irgendwie noch draus gemacht. Also ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen mehr Tamtam, ein bisschen mehr amerikanisch oder so. Aber es war so verhältnismäßig nüchtern und ein paar Fähnchen geschwenkt und so dieses leicht deutsch-biedere, das ist da dann schon irgendwie in meinen Augen ein bisschen durchgekommen. Aber er hat sowieso die letzten 15 Jahre, also das ist jetzt, er hat auf der DP World Tour, auf der European Tour seine Karriere begonnen. Er hat da sicherlich auch noch eine emotionale Bindung zu, aber sein Hauptkontinent sind einfach die USA und da wird er auch ganz anders abgefeiert. Die haben einfach auch nochmal ein anderes Verständnis irgendwie zum Golfsport an sich und so. Und ich glaube, da wird er dann in seinem letzten Champions Tour Turnier nochmal anders verabschieden.
Beobachten wir sehr genau. Die andere Geschichte, bevor wir zu The Open kommen, ist das andere Open, nämlich der US Open. Gregor, wir haben länger nicht mehr miteinander gesprochen und es hat tatsächlich danach ausgesehen, als sollte Rory McIlroy endlich mal wieder ein Major gewinnen. Und man kann es nicht anders sagen, oder kann man es anders sagen, als dass er das aus der Hand gegeben hat. Und inwieweit wird das einen erfahrenen Golfer wie Rory jetzt runterziehen?
Ja, er hat natürlich 10 Jahre, glaube ich, sein letzter Major-Titel her und irgendwie die kurzen Putts, die er verschoben hat und gerade der auf der 18, weiß ich nicht so genau, ob das einfach auch nur verlesen war oder einfach irgendwie echt nervenbedingt nicht gut ausgeführte Putts gewesen sind, denn die kannst du einfach irgendwie nicht daneben schieben. Und auch die der kann auf dem 72. Loch in so einem Major, hat er das Break, glaube ich, schon richtig gelesen und erkannt. Aber da hast du dann nochmal so einen kleinen Adrenalinkick. Es kommt ja nicht nur darauf an, das Break zu lesen und die Kurve zu erkennen. Du musst auch mit genau dem passenden Tempo den dann spielen. Und das ist dann nachher schon eine Nervengeschichte, wenn du so ein bisschen, also einen Touch einfach, den du entweder hast oder nicht, wenn es drauf ankommt. Und das, da hat man, glaube ich, gemerkt, dass es bei ihm im Hirn schon ein bisschen rattert und er vielleicht im Hinterkopf hatte, so, jetzt ist irgendwie mal wieder an der Zeit nach 10 Jahren ohne Major. Ich glaube nicht, ich sehe ihn passenderweise gerade auf der Range, ich glaube nicht, dass es einen wie ihn wahnsinnig zurückwerfen wird. Der wird auch daraus lernen und was mitnehmen, aber das war schon ein arg bitterer Dämpfer.
Jetzt aber nach Royal Troon. Gibt es ein gravierendes Charakteristikum dieses Kurses, das ihn eben von diesen anderen Linksgolfkursen unterscheidet? Oder ist es wie St. Andrews, ist es wie die anderen Plätze, auf denen die Open ausgetragen werden?
Also ich glaube, so wie St. Andrews ist es nicht. Es ist hier und da schon ein bisschen hügeliger und ein bisschen anderes Terrain. Und er ist eher so ein bisschen, keine Ahnung, so Royal Liverpool oder sowas, Royal Port Rush. Es würde sagen, geht eher in die Richtung als jetzt Richtung Old Course. Aber ich habe mir das Wetter mal angeguckt, da sind irgendwie 18 Grad, es ist windig und wird regnen. Also so, das wären echte, richtig wunderbare 4 Links-Open-Tage. Und du musst da genauso wie auf allen anderen Open-Plätzen auch hier und da ein bisschen Glück haben, dass du diese Humps and Hollows auf der richtigen Seite triffst und dass dir dein mit ein bisschen viel Spin gespielter Ball nicht dermaßen abdriftet, dass er da in den tiefen Fescue-Gräsern liegt und so. Also Linksgolf hat immer auch ein bisschen schon was mit klein wenig Glück zu tun. Das kann man natürlich erzwingen und je präziser du bist, desto weniger Glück brauchst du. Aber wenn du da mal 2 Meter aus der Richtung bist und du triffst den Hügel auf der linken statt auf der rechten Seite, dann kann das nachher ein 30-Meter Unterschied sein. Und das hast du halt auf Linksplätzen auch immer. Aber scheint ganz spannend zu sein. Es geht die Frontline so ein bisschen mit Rückenwind. Da habe ich schon ein paar Interviews gehört. Da kann man ganz gut scoren. Und wie immer, wenn du zurückspielst in den Wind, heißt es einfach auch dicke Fehler vermeiden. Und dann sind Pars gefühlt wie Birdies.
In Wimbledon sagt man, okay, der Rasen hat seine Tücken, aber man muss das auch annehmen. Man muss sich quasi selbst dazu zwingen, diese Bedingungen in Wimbledon anzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, Gregor, dass es beim Linksgolfer genau dasselbe ist. Gibt es da aber auch Spieler, die von sich, also im Tennis ist Kaspar Rüth ist ein wunderbares Beispiel, sehr, sehr guter Tennisspieler, kann gut auf Hartplatz, kann gut auf Sand, noch besser auf Sand, aber auf Rasen mag er einfach nicht. Gibt es auch in der Weltspitze ein, zwei Leute, die einfach von der Einstellung her auch öffentlich sagen, das ist nichts für mich?
Also ich habe noch, ja, ich würde mal, ja, gute Frage. Ich wusste, worauf du hinaus willst und musste schon überlegen und hätte gesagt, eigentlich so aus der Weltspitze, die müssen einfach alles können und die müssen auch jede Herausforderung annehmen, weil wenn du es so weit nach oben schaffst, dann willst du jeden Aspekt des Golfsports beherrschen und auch jede Art von Golfplatz. Aber ganz interessant, unser Nummer 1 zum Beispiel, der Welt, Scotty Scheffler, der ist hier angereist und hat nicht vorher nochmal irgendwie einen Linksplatz gespielt. Viele der Top-Leute haben Scottish Open gespielt letzte Woche, um sich schon mal so ein bisschen an Wind und an so einen Linksplatz zu gewöhnen, so ein bisschen die Atmosphäre schnuppern. Aber ich habe auch in den Interviews so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Scotty Scheffler durchaus auf Linksgolf verzichten kann. Ich meine, bei ihm muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Kommt ja teilweise auch so ein bisschen nüchtern rüber. Aber der ist zum Beispiel nicht hergekommen und die letzten Jahre auch schon nicht, um mal irgendwie eine Scottish Open zu spielen oder irgendwie anderweitig mal auf einem Linksplatz für The Open zu trainieren. Da würde mir tatsächlich sogar der Weltranglistenerste einfallen, ohne ihm, ich hoffe, ich unterstelle ihm da irgendwie nichts. Der hat mit Sicherheit auch Bock auf The Open, keine Frage. Aber ich würde jetzt mal sagen, diese Linksplätze sind zumindest nicht so seine Lieblingsanlagen. Und ansonsten musst du eigentlich als Golfer Linksgolf mögen. Also ansonsten bist du eigentlich kein echter Golfer. Gary Player hat gerade nochmal gesagt, die südafrikanische Golflegende, The Black Knight, für ihn ist das ist The Open das wichtigste und größte Major von allen. Das werden die meisten Briten und Iren und vielleicht viele Europäer ähnlich sehen. Irgendwie wird es da so einen Wechsel geben zwischen Augusta und einer Open. Aber da musst du dich drauf einstellen und du darfst dich auch nicht, du darfst dich dann nicht unterkriegen lassen. Das ist auch eine große Geschichte bei einer Open auf einem Linksplatz. Wenn du gut spielst, kann es immer noch sein, dass du hier und da bestraft wirst, weil du, wie gesagt, dann irgendwie ein bisschen Pech hast mit den Bounces und so. Und auch dieses eben nicht so total vorhersehbare, sondern auch einfach mal so ein bisschen mit der Fügung umgehen müssen und spielen müssen. Das müsste eigentlich was sein, worauf jeder Golfer Bock hat.
Wenn ich was gelernt habe in den schon über 10 Jahren, die der Gregor netterweise hier bei Sportradar 360 zu Gast ist, außer vielleicht zur besten Zeit von Tiger Woods, war es fast nie möglich, Favoriten zu benennen. Ich frag dich also, und ich schmeiß gleich Ludwig Auberg in den Topf, aber ich frag dich nach einem, hast du sowas wie einen Sentimental Favorite für diese Open? Muss es ein Einheimischer sein, was immer gut ist, oder soll es so ein junger Kerl, der ein Rising Star ist, wahrscheinlich so, schon mehr, wahrscheinlich hängt dieser Star schon irgendwo am Firmament wie Auberg, den du gerne vorne sehen würdest?
Ja, also ich bin ein totaler Auberg-Fan, und der hat zuletzt auch echt gut gespielt. Er ist leider ein bisschen abgeschmiert jetzt in der Finalrunde. Er hat ja angeführt, die Scottish Open, und hat dann echt keinen guten Finaltag gehabt. Also das reicht vielleicht ganz am Ende doch noch nicht so ganz für den absolut großen Titel. Der wird aber auf jeden Fall kommen bei Auberg. Ich bin skeptisch, ob das diese Woche schon der Fall sein wird. Gut, Bob McIntyre hat dann am Sonntag gewonnen, hat sich seinen großen Traum erfüllt, als Schotte die Scottish Open zu gewinnen. Und hat auf der PGA Tour gewonnen, und das ist auch so ein totaler Gefühlsspieler, also einer, der einfach auch nicht zu verkopft ist, sondern auch so mit den Bedingungen gut umgehen kann. Warum nicht? Ich glaube, der letzte, der Scottish Open und Open direkt hintereinander gewann, war irgendwann mal Phil Mickelson vor über 10 Jahren. Hm. Also das geht auf jeden Fall. Ich meine, und dann ich würde irgendwie echt sagen, Scotty Scheffler gewinnt nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl. Okay. Das nicht nur, weil er US Open war, jetzt auch nicht so berühmt, aber ich weiß bei ihm einfach nicht, ob das so richtig sein Platz und sein Wetter ist. Also man darf echt nicht unterschätzen, 4 Tage bei Regen, Wind und 18 Grad spielen, das sind die Amerikaner einfach schlicht nicht gewohnt. Du hast nicht ein einziges PGA Tour Turnier mit 4 Tagen solche Bedingungen. Also fällt mir zumindest keins ein. Von daher, warum nicht tatsächlich mal irgendwie Tommy Fleetwood ist zum Beispiel einer, der mal an der Reihe wäre. Hovland tut sich vielleicht im Moment ein bisschen schwer. DeChambeau weiß ich auch nicht so ganz genau. Der hat jetzt natürlich die US Open gewonnen, aber auch so ein Linksplatz seiner ist. Rory auf jeden Fall. Und ja, und dann irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, so ein No-Name und Überraschungskandidat oder so. Guido Migliozzi. Ich glaube, wenn du auf den wettest und der gewinnt das Ding am Ende, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Ist mir nur gerade eingefallen, weil der die KLM Open gewonnen hat und in letzter Zeit auch echt wieder ganz stark gespielt hat. Aber du hast es ja schon gesagt, ich finde es im Golf mit 150 Spielern und jeder ist ein Weltklasse-Junge. Und wenn einer mal das Glück 4 Tage eher auf seiner Seite hat, ein paar mehr Putts fallen, dann kannst eigentlich jeder gewinnen. Und statistisch gesehen haben natürlich dann irgendwie wahrscheinlich die Top 20 aus der Weltrangliste die größten Chancen. Und deswegen guckt euch die Weltrangliste an, liebe Zuhörer. Und die mit den Top 20 auf einen von denen zu wetten, kann man nicht so ganz falsch liegen.
Machen wir. So, Gregor, das ist natürlich ein kleiner schmerzhafter Part, muss auch dabei sein. Aber ich frage dich einfach positiv. Wo warst du, als du erfahren hast, dass Davy Selke für den Hamburger Sportverein unterschrieben hat? Ich habe mir schon seit langer Zeit gewünscht, wenn mir ein zweites Leben beschieden sein sollte, hätte ich gerne den Manager von Davy Selke. Der zeigt nirgendwo was, aber findet immer wieder einen neuen Arbeitgeber. Jetzt ist es der Hamburger Sportverein. Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 10, Gregor?
Ich bin ja tatsächlich nicht so der Oberexperte. Also ich habe da immer so ein paar Jungs aus dem Journalismus, Sky-Kollegen, die Fußball kommentieren und die da echt mehr im Thema drin sind. Und das geht alles sehr weit auseinander bei Davy Selke. Ich lebe ja nun in Köln, und auch bei dir im Kölner im Golfclub sind, keine Ahnung, sind alle FC-Fans. Die sind teilweise schon auch froh, dass er nicht mehr da ist. Dieses Söldner-Dasein, das muss er sich natürlich einfach ankreiden lassen. Klar, verdient sein sein Manager bei jedem Wechsel wunderbar mit, kann man mal im Hinterkopf haben, dass der Fußball spielen kann und wenn er gut drauf ist, eine Verstärkung, das weiß auch jeder, dafür muss man kein Fachmann sein, das kann richtig gut hinhauen, unter Umständen mal mit Glatze irgendwie in der Doppelspitze, ich glaube, die mischen jede Abwehr in der zweiten Liga auf. Aber es ist nicht so, dass ich, es sind so viele gute Spieler schon zum HSV gekommen, die dann die Leistung, die sie vorher gezeigt haben, bei ihren vorherigen Clubs nicht mehr abrufen konnten. Ich sehe das mittlerweile echt nüchtern. Also wenn der die ersten Spieltage abliefert und sich wirklich reinhängt und hilft, dann ist wunderbar. Aber ist jetzt nicht so, dass ich habe es ein bisschen kommen sehen. Ich glaube, dass Baumgart da auch einfach wirklich einen großen Anteil hat an dem Wechsel. Also das stand ja schon vor ein paar Wochen mal im Raum, dass er wechseln könnte. Von daher war das jetzt nicht die Riesenüberraschung, aber ich weiß nicht. Also als HSV hätte ich, glaube ich, irgendwie eher drauf verzichtet und wäre meinen Weg weitergegangen und hätte junge Talente, von denen vielleicht noch nicht jeder was gehört hat, geholt und nicht irgendwie einen, der eigentlich vom Typ her ganz genauso ist wie Robert Glatzel. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gesehen und ich bin da auch nicht der Einzige. Aber Gott, am Ende kann's funktionieren und dann haben die recht gehabt, die für seine Verpflichtung waren. Und ansonsten ist er nächstes Jahr wieder weg.
Gregor, wir nehmen natürlich am Mittwoch auf, weil am Donnerstag geht sehr früh los bei Sky. Also zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird schon viel Golf gespielt sein, aber dennoch die Übersicht übers Wochenende, Gregor, übertragt dir jedes einzelne Loch vom ersten bis zum letzten bei Sky. Wer wird außer dir noch am Start sein?
Also ich glaube, wir müssen eigentlich jedes Loch übertragen. Es geht um 7.30 Uhr los am heutigen Donnerstag und am Freitag auch. Und die erste Tee Time ist 6.35 Uhr Ortszeit, also 7.35 Uhr unsere Zeit. Das heißt, wir sind eigentlich schon 5 Minuten vor der ersten Tee Time on Air und dann, ich meine, bis 21.30 Uhr abends, Donnerstag und Freitag. Das sind 15 Stunden Donnerstag und Freitag jeweils und jeweils 10 Stunden Samstag und Sonntag. Das ist, glaube ich, tatsächlich vom ersten Abschlag bis zum letzten Putt müsste wirklich alles abgedeckt sein. Und Adrian kommentiert die ersten 2 Tage mit den, wo wir die längeren Schichten haben, der Jonas Friedrich ist auch mit dabei und Florian Fritsch auch.
Spannend. Das lassen wir uns nicht entgehen. Gregor, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Die Big Show 670. Kurze Pause.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 670 geht weiter und sie geht weiter mit Baseball. Zum einen mit Tom Heberlein. Grüß dich, Tom.
Servus.
Tom vom Sportinformationsdienst und von 390 von Just Baseball und vor allen Dingen auch aus Köln und in Köln. Axel Goldmann. Grüß dich, Axel.
Hallo.
Warum jetzt die besondere Erwähnung Köln?
Naja, ich frage mich. Ich meine, Holger Gerz hat mehrere wunderbare Seiten 3 in der Süddeutschen Zeitung über diese Fußball-Europameisterschaft geschrieben, aber das Herz dieser Europameisterschaft hat offensichtlich und offenbar in
der verbotenen Stadt, oder?
Ja, also da frage ich mich, Axel, hast du das auch so gespürt, dass du eigentlich mitten im pulsierenden Zentrum dieser Fußball-Europameisterschaft zu Hause bist und auch hoffentlich weiterhin sein wirst?
Wovon redet ihr denn? Was ist denn passiert? Ich hab's nur an den Spieltagen mitbekommen. Ansonsten muss ich ehrlich gestehen, dass ich ja, natürlich so ein bisschen die Atmosphäre schon mitgenommen habe, aber dass das jetzt irgendwas ganz Krasses geworden, nee, habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht bin ich da auch zu weit aus der Innenstadt weg.
Vielleicht bist du zu wenig Zug gefahren und zu wenig öffentliche Verkehrsmittel gefahren. Das kann natürlich auch sein.
Suchst du Streit heute?
Nein. Also, das erste Thema, das ich anschneiden möchte, ist tatsächlich das völlig sinnbefreite Homerun-Derby, aber Tom, erstens, ich wusste nicht, aber ich hätte es wissen müssen, dass die Amerikaner auch vor dem Homerun-Derby die amerikanische Nationalhymne anstimmen. Und wer hätte gedacht, dass das ein Thema wird, Tom? Ich kenne Ingrid Andress nicht, aber es muss vorbildlich großartig gewesen sein, weil sie auch am nächsten Tag gesagt hat, okay, ich bin betrunken gewesen. Also selten, ja. Spannendes Thema, ja oder nein? Wahrscheinlich nicht, Tom. Oder doch?
Naja, gut, für die Amerikaner ist doch sowas immer spannend. Also sie hat ja nicht nur zugegeben, dass sie betrunken war, sondern sie hat ja auch gleich gesagt, sie lässt sich jetzt in einen Rehab-Center einweisen und wird ihr Problem mal richtig in Angriff nehmen. Aber so ist es halt, gell?
Das ist erstaunlich.
Bei uns gibt es Sängerinnen, die singen nüchtern die falsche deutsche Nationalhymne. Also watch else, gell?
Zu der ich ja auch eine Anmerkung hätte, aber das passt jetzt nicht hierher. Aber Axel, das Home Run Derby, ich stelle mir das so vor, wenn ich Major League Baseball bin, wenn ich der Commissioner bin, dann muss ich doch bei den Dodgers anrufen und sagen, pass mal auf, das Einhorn in unserer Sportart, ich glaube, du, Axel, hast ihn als Einhorn bezeichnet, ist Shohei Ohtani. Und ob es da einen Curse gibt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Wenn uns dieses Home Run Derby irgendwas bringen soll, dann muss Ohtani da dabei sein.
Ja, nicht nur der.
Ja, also generell die Home. Ich meine, dann gewinnt trotzdem ein Dodger. Aber es ist halt, Axel, es ist halt unter Wert, ja. Wenn wirklich das was wert sein soll, dann müssen die biggest Home Run Hitter und die größten Stars da dabei sein. Ja oder ja, Axel?
Nein.
Nein, okay.
Also erstmal Full Disclaimer, für mich ist das All-Star, ist ja kein Weekend, aber dieser All-Star-Break komplett wertfrei. Jetzt kann man argumentieren, jo, aber in der MLB gibt es wenigstens die Regel, dass die siegreiche Liga dann Heimrecht in der World Series hat, ist in Ordnung, kann man machen. Für mich ist es tatsächlich wertfrei. Und das Home Run Derby ist, ja, es ist ein Show-Event. Es ist nichts anderes. Und wenn Shohei Ohtani oder andere Leute sagen, nee, ich habe jetzt mal 5 Tage Pause durch diesen Break und ich gehe jetzt nicht dahin und mache für ein reines Show-Event, setze ich mich nochmal der Belastung aus, hier, wie viel waren es, 48 Homeruns schlagen zu müssen, weil ich meine, auch wenn das keine harten Pitches sind, du musst so einen Ball trotzdem erstmal schlagen und du musst so einen Ball erstmal 400 Fuß oder 130 Meter weit schlagen. Das ist eine Belastung für den Körper, so oder so, ob es jetzt Show ist oder nicht. Und wenn die dann sagen, ach komm, gib mir mal Pause, ich mach mal ein bisschen Rehab für die zweite Saisonhälfte, dann habe ich da komplettes Verständnis für. Und die MLB muss sich überlegen, was ist für sie wichtiger. Ist sportlicher Wettkampf mit gesunden Leuten wichtiger oder ist Show wichtiger? Und ich finde, die MLB macht das richtig, dass sie niemanden dazu forciert, bei Show-Events mitzumachen. Wer da Bock drauf hat und wer sagt, ja, das ist eine coole Sache und wir fahren mal nach Texas und wir machen ein bisschen All-Star-Break und treffen uns da für einen kleinen freundschaftlichen Wettkampf. Yo, von mir aus, ist in Ordnung. Aber ich kann auch zum Beispiel auch Rafael Devers verstehen, dass er ist nominiert gewesen und ist nicht hingegangen, weil er halt Schulterprobleme hat. Schulter-Eckgelenksprobleme hat und sagt, nee, ich will eigentlich gesund bleiben für den Rest der Saison. Und mir kommen die 3 oder 4 Tage Pause, die ich jetzt habe, da ganz, ganz gelegen. Also von daher, für mich ist es tatsächlich ein Muster ohne Wert, der All-Star-Break.
Tom? Ich widerspreche dem Axel nur sehr ungern. Ich gebe ihm in weiten Teilen recht. Was ich allerdings schon bedenklich finde, ist, es gibt, glaube ich, keinen beziehungsweise wenige Spieler, die nicht in ihrem Vertrag stehen haben, dass sie ein Incentive, also einen Bonus kriegen, wenn sie All-Star sind. Na, also ich finde es dann ein bisschen blöd, das Geld nimmt man mit, weil man nominiert wird oder gewählt wird oder dort eigentlich antreten darf. Und dann.
Ja, aber das ist doch was anderes. Das ist doch eigentlich ein Bonus für Leistung.
Ja, mag ja sein, ja. aber es mag ja sein, dass es eine Leistung ist, aber du kriegst da die Leistung dafür, dass du zum All-Star wirst. Und dann traust du bei dem All-Star-Game nicht auf. Also das
ja, ein du bisschen kriegst die Leistung dafür, dass du in der ersten Saisonhälfte halt so gute Leistung gebracht hast für dein Team, dass du zum All-Star gewählt worden wirst. Und das ist einfach ein Leistungsbonus, ob du jetzt da auftrittst oder nicht, Tom.
Ja, also ja, ich finde, man kann da hingehen, wenn man nicht schwer verletzt ist.
Ja, okay. Ich finde, man kann den Spielern
einfach komplett frei überlassen.
Am Ende des Tages ist es doch so, Ich will jetzt keinen Ausflug in die NBA machen, wo Charles Barkley einen super klugen Satz gesagt hat. Aber es ist doch am Ende des Tages so, bezahlt werden diese ganzen Leute von den Leuten, die sich für Baseball interessieren, wenn man es ganz weit runterbricht. Ja, weil irgendwelche Leute Abos kaufen, weil irgendwelche Leute Tickets kaufen, weil irgendwelche Leute sich für irgendwelche Superstars auch interessieren. Da gehen die Leute ins Stadion, da kaufen sie sich irgendwelche Streaming-Kanäle ein und was weiß ich noch alles. So, ich kaufe mir doch die ein, weil ich Shohei Ohtani sehen will, weil ich Aaron Judge sehen will, weil ich Juan Soto sehen will. Es sei denn, ich bin so so masochistisch veranlagt und kaufe es wegen den Oakland A's oder was weiß ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich doch auch, dass die dann bei so einer Veranstaltung dann wenigstens mal auftreten. So, ist meine Meinung.
Ich kann es respektieren, für mich ist es dann wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug.
Es ist nicht wichtig, da gebe ich dir völlig recht. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist eine Shownummer. Das ist eine totale Shownummer. Aber ich finde ein bisschen, dass man ein bisschen ab und zu mal an die Fans denkt, fände ich jetzt nicht schlecht.
Ja, jetzt ist aber das All-Star-Game ist ja, also in den TV-Ratings ist das All-Star-Game ja seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich schon in einer massiven Abwärtsspirale. Anfang der 2000er Jahre hatten wir immer also mindestens zweistellig Millionen, die eingeschaltet haben. Und ich glaube, das hat sich halbiert. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwas mit 6 oder so.
Also 92 waren es 21 Millionen. Ich habe das heute zufällig gelesen. Und das Jahr waren es 5 Millionen oder 4,5 Millionen oder so. Wobei man dazu sagen muss, dass es immer noch das All-Star-Game mit der höchsten Einschaltquote wurde. Also mehr als bei der NBA.
Weil es das mehr einzige als ist, bei dem es um was geht. Das ist das einzige All-Star-Game, jedenfalls soweit ich das weiß, wo es wirklich einen sportlichen Impact hat mit dem Heimrecht in der World Series. Egal, ich guck's mir trotzdem nicht an. Entschuldigung.
Ja, okay, ist auch völlig in Ordnung.
Aber kennt ihr in der NPB, also bei den Japanern, kennt ihr den Bandwettbewerb?
Nein.
Der ist tatsächlich lustig. Da müssen sie in so Bullseyes banden.
Ja.
Und
das finde ich gut.
Ja.
Übrigens ist das All-Star-Game nicht mehr relevant.
Haben sie das abgeschafft?
Ja, das haben sie, glaube ich, schon vor. Das haben sie, glaube ich, schon vor 8 oder 9 Jahren haben sie das abgeschafft, weil sie gesagt haben. Doch, ja.
Ja, ich war ganz unsicher. Jahren. Schön, dass du es gesagt hast, Tom. Ich war mir unsicher, weil Axel natürlich viel tiefer im Thema drinnen ist. Aber ich denke auch, dass es das nicht mehr
gibt. Schneid das bitte raus.
Ja, nee, seitdem. Ich glaube, sie haben es abgeschafft. Sie haben es abgeschafft zugunsten der Mannschaft, die den besseren Rekord hat. In der Regular Season. Ja, weil sie gesagt haben, es ist eigentlich ein Quatsch. Du bestrafst ja eigentlich eine Mannschaft, die gut spielt, weil irgendwie im All-Star-Game, wo es, wie du ja gerade auch gesagt hast, dass es eigentlich um nichts geht, dass das dann praktisch, dass du dann davon abhängig bist.
Ja. Das ist tatsächlich, siehst du mal, wie furchtbar lückenhaftes
Wissen. Alles gut.
Ich habe es gerade seit 2017. Ja, nee, so gut ist das nicht. Ich meine, seit 7 Jahren habe ich das nicht gerafft, dass die Homefield Advantage nicht mehr aus dem All-Star-Game kommt.
Ja.
Okay. Ja, siehst du mal, wie sehr ich darauf geachtet habe. Tatsächlich.
Wahnsinn. Man hätte aber zumindest auf das erste Inning achten können, denn dort hat ein junger Mann, ich habe mir vor ein paar Wochen im MLB Europe Shop ein langärmeliges und ein kurzärmeliges T-Shirt der Pittsburgh Pirates gekauft, denn es gibt jemanden, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, weil der einen Streuselkuchen hat auf beiden Seiten, auf beiden Wangen. Da bin ich immer ein kleines bisschen zurückhaltend, was meinen Enthusiasmus angeht. Aber Axel, Paul Skenes hat begonnen, ein junger Werfer aus Pittsburgh, der mit ganz großen Fanfaren in die MLB gekommen ist. Und nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, also es ist ja nicht, kommt nicht alle Tage vor, dass ein Rookie das MLB All-Star-Game startet für die National League. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal vorgekommen ist, aber...
Ja, ist es.
Ist es. Was kann Paul Skeens? Würde es sich lohnen, wer in den USA ist, in Pittsburgh vorbeizuschauen, abgesehen von diesem fantastischen Stadion, das sie dort haben, um auch wirklich Paul Skeens live zu sehen, Axel?
Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Paul Skeens ist eine absolute Sensation. Er spielt eine Rookie-Saison, die eigentlich niemand hat kommen sehen. Ist 22 Jahre alt und hat im Moment einen Lauf, wo du sagst, ja, das ist für die Pirates, das hätten die sich nicht besser malen können. Ist irgendwo bei einem Zweier ERA, hat tatsächlich Spiele, wo er unhittbar ist, wo er seine Change-Ups und seine Fastballs, die du nicht lesen kannst. Die Bewegung ist die gleiche, die Bälle starten gleich und der Change-Up geht einfach nur in den letzten anderthalb Metern, fällt der einfach unter die Platte und der Fastball geht weiter geradeaus. Es ist völlig unmöglich zu erkennen, welcher Pitch da gerade kommt und dazu hat er halt einfach noch eine Geschwindigkeit im Arm, die halt einfach ja fast schon ungesund ist, ne? Also so ein Fastball unter 102 Meilen ist schon für Paul Skeens langsam. Von daher, es ist eine absolute Sensation, ihm zuzugucken. Es ist ein absoluter Spaß, wenn man sich ein bisschen für ein bisschen tiefer ins Baseball interessiert, mal zu analysieren, wie die Motion von Paul Skeens ist, wie er die Nähte anpackt und so weiter. Mittlerweile kann man das ja alles aufbearbeitet sehen. Es ist eine absolute Sensation. Ich bin großer Fan und wenn du überlegst, der ist 22, der kann halt noch 20 Jahre MLB spielen.
Wenn er sich seinen Arm nicht kaputt macht.
Wenn er sich seinen Arm nicht kaputt macht, das ist richtig, ja.
Ist es aber. Nee, also das. Entschuldigung.
Alles gut. Ganz kurz noch, wenn Axel das sagt, man kann das jetzt alles sehen, neigen dann nicht die Hitting-Coaches der anderen Teams dazu, den so weit auseinanderzunehmen, Paul Skeens, dass sich die Schläge anpassen?
Es gibt ja mittlerweile Roboter, also in den Betting Zones, in den Betting Practice Facilities gibt's ja mittlerweile Roboter, die du programmieren kannst auf spezielle Pitcher, eigentlich auf jeden Pitcher, die tatsächlich die Motion und den ganzen Setup des Pitchers simulieren können. Das kannst du machen, nur wenn die beiden Go-To-Bälle, das ist bei Paul Skeens, ist es halt der Four-Seam Fastball, also der schnell geworfene Wurf und der Schnittwurf, der Change-Up. Wenn die eine völlig gleiche Emotion haben, völlig gleichen Setup haben und eine völlig gleiche Wurfbewegung haben und der Ball auch im Prinzip die gleiche Flugkurve nimmt, bis halt die letzten anderthalb Meter, dann ist es halt einfach, es ist für den Batter nicht zu eruieren, was da gerade kommt. Weil wenn du als Batter da stehst und ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nie an einer MLB-Plate gestanden und habe noch nie 102 Meilen Fastball um die Ohren bekommen.
Willst du auch nicht. Ja,
aber das geht schnell. Da ist nicht viel Reaktionszeit da. Und das macht ihn halt so unanalysierbar, wenn es dieses Wort gibt. Es ist ein Talent.
Tom, jetzt darfst du einhauen.
Ich bin bei Pitchern, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich halt immer relativ vorsichtig. Also es gab mal einen Pitcher namens Steven Strasburg, bei dem hat man auch gesagt, der wirft alles in Grund und Boden und dann war er mehr verletzt, als dass er dass er gepitcht hat oder so. Aber was man zum Beispiel was man vielleicht noch ergänzen kann zu Paul Skeens, ist, wenn man sich gestern dieses All-Star-Game angeschaut hat, auch wenn es natürlich wertlos ist, aber also jeder Pitcher hat ja nur ein Inning geworfen, damit auch alle mal drankommen und damit sie sich nicht so überlasten. Und Paul Skeens hat begonnen, übrigens der 5. Rookie-Starter in der Geschichte der MLB, das nur am Rande erwähnt. Er hat ja dann gleich 4 richtig gute Hitter bekommen. Stephen Kwan hat zurzeit ein Batting Average von, glaube ich, über 350. Gunnar Henderson ist jetzt auch nicht gerade jemand, von dem man sagt, der trifft keinen Ball. Dann Juan Soto und Aaron Judge. So. Und natürlich treffen die den Ball, ne? Also Kwan hat ihn getroffen, Henderson hat ihn getroffen, Judge hat ihn getroffen, dem Soto, dem hat er, der ist gewalkt, also da hat er, ja, der, gut, der hat nicht getroffen, es gab einen Walk, aber sie treffen ihn dann halt auch nicht so, dass das Ding so weit wegfliegt, dass halt ein Hit daraus wird, dass ein Home Run daraus wird. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also die Hitter sind schon gut und die haben ihn auch durchanalysiert. Aber, und wie Axel ja auch richtig sagt, wenn das Ding mit über 100 Meilen auf dich zukommt, dann triffst du es halt auch nicht so, wie wenn es nur mit 95 Meilen daherkommt. Und deswegen, ja, sie treffen ihn, aber sie treffen ihn nicht so, dass sie ihm letztendlich wehtun können. Das nur noch vielleicht so als Ergänzung dazu.
Also ich bin in der ersten österreichischen Bundesliga an der Platte gestanden und dort haben die wenigsten Werfer, glaube ich, 100 km/h erreicht. Es waren eher 80 km/h und ich war trotzdem hilflos, wenn dich das beruhigt, Axel, in irgendeiner Art und Weise. So, es ist
ich war in Amerika mal in so einem,
da gibt's ich auch Betting Cage. Ja, ja, Betting Cage muss so. Man machen
unbedingt. Und ich habe angefangen, habe ich mir gedacht, naja, fängst mal so mit 60 Meilen Baseball an. Ja, hör mal zu, ey, keine Chance. Dann bin ich auf 60 Meilen Softball umgestiegen und da kommen die Bälle ja immer gleich. So ab dem 10. hast du dann ungefähr so diesen Rhythmus drauf, dass du das Ding wenigstens mal berührst. Also,
ja. Das ist... Naja, und jetzt musst du mal überlegen, ja. du musst ja den Schläger auch noch festhalten, ne?
Ja, auch
wenn dir so ein Korkknubbel da mit 100 Meilen gegenschlägt und du hast ja eine Ausholbewegung, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich breche ich mir beide Arme dabei, wenn der einfach nur gegen den Schläger kommt. Also das ist schon... Baseball ist kein einfaches Spiel.
Ich finde, es gibt nichts Schwierigeres im Sport, sage ich ganz offen, ich finde, es gibt nichts Schwierigeres im Sport, als einen Baseball zu treffen. Ich finde, es ist, geschweige ihn dann auch noch über den Zaun zu jagen. Also ja. ich weiß gar nicht, also und vor allem, wie gesagt, das Ding kommt ja nicht gerade daher. Du weißt ja nicht, wie es kommt. Es gibt Leute, die haben mittlerweile 8 Variationen drauf, also um Himmels Willen.
Und trotzdem ja. Sage ich immer noch, so ein Knuckleball von Tim Wakefield ist für mich immer noch fast am faszinierendsten gewesen, wenn du dann siehst in der engen Einstellung, dass sich die Kugel überhaupt nicht dreht und trotzdem flattert. Das ist Baseball ist großartig. Manche sagen, ja. Es ist einfach großartig. So, 20 goldene Minuten waren das. Mit Axel Goldmann von 93 von Just Baseball. Danke dir, Axel. Mit Tom Heberlein vom SED. Danke, Tom. Bald geht die Skisaison wieder los. Axel kann es schon nicht mehr erwarten.
Ich stehe in den Startlöchern.
Ja, das ist
mir. Ja, doch. Ey, das
wir
ist aber
treffen
kein,
uns in Schlattmengen.
Das ist aber jetzt kein Witz. Das ist kein Witz. Sie geht ja tatsächlich bald los, weil bald sind ja Rennen in Neuseeland, wo ein gewisser Marcel Hirscher ja fahren muss, damit er sich die nötigen FIS-Punkte holt, um im Weltcup starten zu können. Ja, das nur am Rande.
Wer hat den Flug nach, keine Ahnung wohin, schon gebucht? Axel Goldmann.
Jetzt schon im Flieger.
Ja. Ganz groß.
Ich bin jetzt schon hype shit, wenn man das so sagt. Ja, gut.
Axel Goldmann und Tobias, danke euch beiden. Kurze Pause.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 670. Sebastian Kaiser hat sich in Wimbledon mit unsterblichen Worten verabschiedet. Ich fliege jetzt nach Stuttgart und fahre dann mit dem Auto ins Zentralmassiv. Das war vor ein paar Tagen. Wo bist du jetzt, Sebastian, außer im Stau?
Ja, das Zentralmassiv habe ich fliegend hinter mir gelassen. Da bin ich also gar nicht angehalten, sondern bin gleich nach Po in die Pyrenäen durch. 1300 Kilometer von Stuttgart. Und jetzt sind wir so schon wieder einen ganz großen Teil dieses Weges zurück. Im südlichen Frankreich entlang, waren schon am Mittelmeer und heute sind wir dann in die Alpen eingedrungen und da war ja dann auch heute die 17. Etappe nach Super Devolu. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, noch nie in meinem Leben gehört. Aber ja, und da ist jetzt, da es nur eine Straße runterwärts gibt, die Ableitung ein bisschen schwierig und da stehen wir jetzt eben seit ewig und warten, bis ich mal was dreht, wie Herbert Grönemeyer singen würde.
Jetzt hat heute ein Mann gewonnen. Da bin ich ja fast ein bisschen froh, dass ich den großen Sportalmanach Sebastian Kaiser während unserer Zeit in Wimbledon kleines bisschen zum Nachdenken gebracht habe. Richard Carapaz hat gewonnen und du sagtest sofort Olympiasieger. Ich sagte sofort Giro-Sieger, was, und er ist beides. Ich dachte nur bis zur heutigen Etappe, Sebastian, so wie die Tour läuft, die beiden Spaßbremsen, vor allem an Pogacar, aber auch Vingegaard, die wollen ja jede Etappe gewinnen, dann bleibt für die anderen nichts übrig. Warum hat es heute funktioniert? Waren die einfach zu weit vorne weg und Pogacar, das Team von Pogacar war nicht interessiert, die einzuholen oder auch das Team von Vingegaard?
Genau, das hat sich halt so herauskristallisiert, dass es eben ja Ausreißer gab und die dann auch einen gehörigen Vorsprung rausgefahren haben. Und das waren, glaube ich, von Carapaz am Ende über 8 Minuten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mal schnell aufs Klassement gucken hier. Ja, die, also es sind zwischendurch immer mal welche reingesplittert, aber zu denen, die über die wir ja reden, Evenepoel, Pogacar und Vingegaard, die übrigens auf den Plätzen 26, 27, 28 in trauter Dreisamkeit einkamen, da waren es 7,5 Minuten. Und ja, da hatten die natürlich kein Interesse. Warum sollte er? Pogacar guckt da nur, was macht Vingegaard. Ja, wie er es die ganze Tour schon macht, er verarscht ihn halt nach Strich und Faden und erzählt das dann auch so in der Pressekonferenz, hat dann vorhin gesagt, ja, als ich da angetreten bin, habe ich immer meine Beine getestet. Und also der hat ein Selbstbewusstsein, das ist unglaublich. Also da gab es ja Szenen, auch in dieser Woche, wo Vingegaard vor ihm führt und aus dem Sattel geht und sich da ja verausgabt bis zum geht nicht mehr und der Pogacar sitzt da seelenruhig in seinem Sattel und fehle nur noch, dass er ein Lied trällert.
Also ich dachte mir das heute auch, weil es war völlig unnötig, dass Pogacar dann auch noch den Sprint anzieht und dann meinetwegen 3 Sekunden vor Vingegaard ins Ziel kommt. Aber das muss ja mittlerweile den bekannt stoischen Jonas Vingegaard komplett nerven, Sebastian.
Das nervt ihn auch. Also das sind ja alles so kleine Nadelstiche. Ne? Ob der jetzt natürlich die 2 Sekunden, die er heute gewonnen hat, die werden es jetzt nicht machen. Ne? Aber er hat eben trotzdem um 2 Sekunden den Vorsprung wieder ausgebaut. Und wenn wir an 1989 denken, wo es wie dieses Jahr auch am letzten Tag ein Zeitfahren gibt. Ne? Aber damals war der, weiß gar nicht wie damals, der Abstand zwischen Fignon und
also am Ende waren es 8 Sekunden, glaube ich. Am Ende waren es 8 Sekunden.
Am Ende, ja, am Ende, ja, am Ende, aber vor der Etappe.
Ja, 52.
Dabei waren es, glaube ich, 51 oder so. Ja. Also da sind wir jetzt weit von entfernt. Also die Tour ist ja im Grunde genommen schon entschieden durch die beiden Etappen, die Pogacar gewonnen hat in den letzten Tagen, wo es eben in den Pyrenäen zur Sache ging und er eben den hat halt einfach stehen lassen. Ja, also eben in einer Art und Weise. Das ist schon heftig. Und wenn er ihn dann heute noch so gönnerisch lobt nach dem Ziel und sagt, ja, er hat ja ein gutes Team, er ist dann nach meiner Attacke nochmal rangekommen und ne, letztendlich war er aber trotzdem vor ihm im Ziel. Also das sind dann so Sachen, ja, der genießt das in vollen Zügen.
Welchen Eindruck hast du von Remco Evenepoel? Wir hatten ja, glaube ich, beide gemutmaßt, dass es dann in den Bergen nicht reichen wird, das erste Zeitfahren. Da war er gut, beim letzten Zeitfahren wird er auch gut sein. Gibt es da überhaupt noch Potenzial, dass der sich so viel verbessert, dass er im nächsten Jahr tatsächlich nicht um Stockerl mitfährt, er wird der Dritter werden, wenn nicht irgendwas Deppertes passiert, sondern dass er wirklich an Pogacar rankommt?
Das lässt sich immer schwer voraussagen. Also der ist natürlich einer, der für mich auch überraschend stark performt in den Bergen. Hätte ich ehrlich gesagt so auch nicht gedacht, dass er zwar einen großen Rückstand über 5 Minuten hat zu Pogacar, aber eben zu denen, die dann hinter ihm kommen ab Platz 4, das sind das ja schon ja, Lichtjahre, ne? Also das sind dann schon von Platz 3 Pogacar zu Almeida auf Platz 4 über 7 Minuten, fast 8 Minuten. Also das ist schon gepfeffert. Also da muss man schon sagen, es gibt 3, die das Weltniveau bestimmen. Die sind vorn und insofern glaube ich schon, der ist ja erst 24, dass der sich auch noch entwickeln wird. Also der wird irgendwann mit Pogacar, glaube ich, mitfahren können. Nächstes Jahr weiß ich nicht. Wenn er wirklich zu Red Bull geht, dann muss Red Bull auch sehen, dass sie ein entsprechendes Team für ihn aufbauen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Neues Team, da muss man sich erst einfügen, da muss man sich erst an die Abläufe gewöhnen und so weiter. Also das ist jetzt auch kein Selbstläufer, dass man sagt, okay, der ist eine sensationelle Tour gefahren und dann wird er dann nächstes Jahr bei einem neuen Team auch sensationell fahren. Also ich finde ihn gut, ich glaube, der kann was und der wird noch besser werden, 100 Pro. Also der wird irgendwann in 2-3 Jahren um den Toursieg mitfahren.
Moment, hast du jetzt en passant fallen gelassen, dass Primoz Roglic im nächsten Jahr durch Remco Evenepoel ersetzt wird bei Red Bull Bora Hansgrohe?
Als Kapitän, was die Tour angeht, dessen bin ich mir sicher.
Wahnsinn.
Also Breaking ich kann News. Mir nicht vorstellen, Breaking News, ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull nochmal mit einem dann 35-jährigen Roglic nochmal in die Tour geht. Also ich habe es ja auch schon geschrieben, die sind ja mit ihrem Konzept krachend gescheitert. Also das ist, die Mannschaft zusammenzustellen, das war ja auf den ersten Blick logisch, wie Ralf Denk die zusammengestellt hat. Also er hat zu mir gesagt, 2 Mann für die Berge, ja, und 5 Mann als Bodyguard für Roglic im Flachland, damit man ihn vor sich selbst schützt, weil er eben einer ist, der eben sehr risikoreich fährt und ja auch hinfliegt sehr oft deswegen, auch wenn es nicht nötig ist, aber er ist halt so eine Crashmaus. Und ja, das ist halt dann auch nicht aufgegangen, weil er eben trotzdem ständig lag. Also das ist halt, der lässt sich halt nichts sagen. Das ist halt ein Typ, der Roglic, der, ich weiß nicht, ob der so teamkompatibel ist. Also der fährt auch viel, das sieht man ja auf den Bildern dann auch, viel mit seinem ehemaligen Teamkollegen und Kumpel Jan Tratnik, der nächstes Jahr auch zu Red Bull kommen soll. Der hat ja noch Vertrag gehabt bei Wismar Liesebike, wo ja Roglic auch bis letztes Jahr gefahren ist. Und ja, deswegen glaube ich, der ist ja auch 34 schon, der Tratnik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit einem 34- und 35-Jährigen in die Tour gehen. Also Red Bull hat ja gesehen, dass das dieses Jahr nichts geworden ist mit Roglic, und der wird ja auch nicht stärker. Also ja, da eher werden ja die anderen stärker, ne? Das wissen wir ja, wann, ich glaube, Lance Armstrong hat mit 29 oder so angefangen, die Tour zu gewinnen, ja. Also da ist jetzt Pogacar mit, nehmen wir mal an, dass es so ist, mit 3 Siegen, und der ist erst 25. Ja, vergisst also das vergisst man gerne. Also wenn da es unter Umständen gut läuft, wird er die 7 Erfolge, auch wenn sie ihm aberkannt wurden, von Lance Armstrong in den zumindest erreichen können. Ob er sie in den Schatten stellt, immer schwierig. Aber das hat man ja damals bei Egan Bernal auch gedacht, als der 19-jährig die Tour gewonnen hat. Und von dem ist halt relativ wenig zu sehen seitdem. Deswegen muss man da immer vorsichtig sein. Aber Stand jetzt, ja, ganz, da können wir uns auf ganz großes Kino in den nächsten Jahren freuen, was das angeht. Zumindest was Vingegaard, Evenepoel und Pogacar angeht.
Spannende Geschichte. Das Einzige, was, oder das haben wir, das, was noch am meisten Spannung eigentlich verspricht, ist das Punktetrikot, wo Jasper Philipsen, wann war die Etappe? Am Dienstag muss es gewesen sein. Also mit Sebastian und ich nehmen am Mittwoch auf. Am Dienstag, wo Benjamin Girmay gestürzt ist in diesem Kreisverkehr. Also ich habe das bei Eurosport gesehen, und das muss man den Jungs schon lassen. Ich meine, das war eine Luftaufnahme aus 300 Meter Entfernung, und die haben sofort gesehen, okay, da hat's Bini geschmissen. Und Jasper Philipsen hat die Etappe dann auch gewonnen. Das sind jetzt noch, Sebastian, lass mich mal schnell rechnen, es sind jetzt noch 33 Punkte, und realistischerweise gibt's noch eine Sprintankunft. Ist das korrekt, oder haben wir keine Sprintankunft mehr?
Nein, Sprintankunft haben wir nicht mehr. Ah, okay. Es ist so, dass schon gestern klar war, dass Girmay in einer sensationellen Position ist. Und dann haben sie ja auch den Jasper Philipsen gefragt, auf wie viel Prozent bezifferst du die Chance, dass du noch ins grüne Trikot fährst, 10%. Und da sagt er, nee, eher 5.
Okay.
Und er kann also nur praktisch durch die Zwischensprints, er hatte 32 Punkte Rückstand, bei den Zwischensprints gibt es 20 Punkte jeweils für den ersten. Jetzt war es so, dass er am ersten oder an dem einzigen Zwischensprint heute nicht unter den ersten war, da war eine Gruppe von weg. Somit konnte also er praktisch nur maximal 11 Punkte holen, aber die hat sich halt dann Diermai geholt und
Philipsen.
Jasper Philipsen hat sich 10 geholt und hat damit jetzt eben schon wieder einen Punkt mehr Rückstand. Also das nach Lage der Dinge wird es auch nichts. Also der Diermai, wie gesagt, er ist gestürzt, aber das scheint nicht so schlimm gewesen zu sein, dass er nicht hätte oder dass er jetzt nicht die Zwischensprints zumindest fahren kann. Also das, da muss man jetzt mal abwarten, aber ich glaube, dass Diermai das Ding holt.
Also angenehm war es sicher nicht, weil sein Teamkamerad hat eben dann, der hat ihn quasi ins Ziel geschoben, dann die letzten 3 Kilometer.
Das stimmt. Er hatte keine Bremsen mehr halt. Ne? Problem.
Ah, okay.
Er hatte keine Bremsen mehr, die Bremsen sind abgefallen. Also er konnte im Grunde genommen nichts tun und musste sich dann praktisch bei seinem Teamkollegen festhalten. Und der hat ihn dann, so gut es ging, halt geschoben oder der andere gestützt. Die waren da zu dritt. Ne? Also das ist schon dann für ihn ein schwieriger Tag gewesen, aber zum Glück relativ verletzungsfrei davon gekommen, paar Schramm und konnte halt heute fahren.
Welchen Tag haben wir gerade von Tag 49? Weil Sebastian führt der Protokoll über seine 49 Tage, die er von zu Hause entfernt, von zu Hause weg ist.
Ich glaube, das müsste 23 sein. Weiß ich jetzt gar nicht.
Und wie hast du
22 oder 23?
Wie hast du das EM-Finale gesehen? In welcher Gesellschaft? Oder warst du auch unterwegs?
Da war auch unterwegs. Da war ich im Auto auf dem Weg ins Hotel irgendwo hin und da habe ich praktisch, da war ich auf dem Weg ans Mittelmeer tatsächlich an dem Tag und habe das EM-Finale die letzten, sagen wir mal, 20, 30 Minuten im Fernsehen gesehen.
Und das Wimbledon-Finale hast du wahrscheinlich im Live-Ticker mitverfolgen müssen oder bist du da im Pressezentrum gewesen?
Nein, wir haben ja durch dieses System ein Fernseher, besser gesagt, und in dem Fernseher hat er praktisch alle Spiele, alle Plätze als TV-Stream, wenn man so will, und so weiter. Und das hast du auch in diesem Mai Wimbledon.
Ja.
Sodass ich also das, was ich auf meinem Arbeitsplatz in Wimbledon hatte, auch auf meinem Laptop hier in den, am Mittelmeer oder in den Pyrenäen hatte. Und somit konnte ich da ganz normal das Tennisfinale im Presse.
So. Sebastian Kaiser, Ladies and Gents. Nächste Woche möglicherweise schon ganz kurz vor Paris, vielleicht in Paris. Wir werden mal schauen, ob wir wieder erreichen. Kurze Pause in der Big Show 670.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Die Big Show 670, der letzte Teil unserer Show seit 670 Teilen, seit 669, beschäftigt sich mit dem Tennissport, so auch diese Woche. Ich freue mich, dass Paul Häuser ein paar Minuten Zeit hat. Paul, du bist am Flughafen Hamburg, tell us why.
Ja, ich darf jetzt hier berichten, ich freue mich gleich auf die Reise zum Stadion am Roten Baum und löse den Kollegen Hempeloni, Stefan Hempel, ab. Und ja, heute Abend, am Donnerstagabend, Sascha Zverev mit seinem zweiten Match, dann gegen Hugo Gaston. Könnte interessant werden. Und er hat sich ja gestern ganz gut verkauft, trotz Verletzung, die er ja aus Wimbledon mitgeschleppt hat. Aber so richtig schlimm scheint es jetzt nicht mehr zu sein, obwohl sich das erstmal böse angehört hat. Es war nämlich doch eine Fraktur, Bruch des Schienbeinkopfes, Tibia-Kopf-Fraktur. Aber wahrscheinlich nur so ein leichter.
Ein Haar.
Leichter. Ja, sowas. Mal schauen.
Böse Zungen würden behaupten, Markus Theil, und damit herzlich willkommen. Markus hat das Finale kommentiert für Prime gemeinsam mit Michael Stich, aber wir kennen natürlich auch von Eurosport. Servus, Markus.
Hallo, grüß dich.
Der Eindruck der ersten Tage von Hamburg, böse Zungen würden behaupten, das nächste Hallenturnier nach Wimbledon, weil Wimbledon war die ersten Tage für die Top-Gesetzten ja auch eine Hallenveranstaltung. Ist das zu böse, mein lieber Markus?
Hamburg das nächste Heimturnier.
Hallenturnier. Hallenturnier.
Ach, Hallenturnier. Ich dachte mir schon, ich verstehe schon die erste Frage nicht schon. Ja, mal böse Zungen, klar, man weiß ja, wie es ist, aber wir sind immer doch froh, dass wir ein Turnier in Deutschland haben, dass eine Halle hat oder dass ein Dach hat. Und das ist ja in Hamburg außerdem noch außerordentlich. Wenn es dicht ist, ist doch das super. Ja, ja. Und mit Wimbledon, klar, das ist natürlich ein Problem gewesen. Und die Benachteiligung haben wir ja schon oft angesprochen. Auch für Kommentatoren, die auf den Außenplätzen dann warten müssen, 8 Stunden, bis mal ein Match rum ist. Aber natürlich für die Spiele ist es umso schwieriger. Und ja, ist ein bisschen zynisch, Hallenturnier. Und mir hätte das bessere Wetter auch besser gefallen, ist ja klar, aber was soll man machen?
Aber das fand ich ja schön, dann in den letzten Tagen war es tatsächlich wieder das Wimbledon, das wir älteren Menschen kennen seit vielen Jahren. Es konnte unter freiem Himmel gespielt werden und ich möchte gleich bei dir bleiben, Markus, wenn ich darf. Das Finale 6-2, 6-2, 7-6, eigentlich 6-2, 6-2, 6-4. Warum das dann nicht so glatt war für Alcaraz? Ich war schon überrascht, aber natürlich hat es auch vor dem Finale Stimmen gegeben, die gesagt haben, naja, die Auslosung von Djokovic war jetzt nicht wahnsinnig fordernd. Alcaraz ist der erste richtig, richtig starke Gegner. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand, wie erklärst du dir dieses sehr, sehr glatte Ergebnis?
Also zum einen, um auf die Auslosung einzugehen, das muss ich erst mal vorher wegschicken, bitte. Ich finde das immer ein bisschen zu krass, zu sagen, na ja, das sind keine schweren Auslosungen, wenn ich dann nur gegen die Nummer 80 spiele oder Nummer 70 spiele. Ja. Das musst du ja auch erstmal so wegspielen wie Novak Djokovic. Und was er da mit Musetti gemacht hat, den vorher alle hochgehoben haben, das war ja auch sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch Rune hat Rune so schlecht gespielt vorher gegen Djokovic? Weil er natürlich gesehen hat, wie stark Nole ist. Aber jetzt zu der eigentlichen Frage. Natürlich war Alcaraz der stärkste Gegner, ist ja logisch, als Titelverteidiger. Und der hat das taktisch unheimlich gut gemacht. Er hat teilweise gechippt beim Return mit der Vorhand, flach hat sehr früh ist er plötzlich auf den Punkt gegangen. Und Djokovic war ja hilflos in den ersten 10, 15 Minuten. Der ging ja 6-mal Serve and Volley hat er gespielt in den ersten 2 Aufschlagspielen und nur 2 Punkte gemacht. Kann mich nur an die Zahl erinnern, wie ich die gelesen habe. Und da hat er von Anfang an gemerkt, das läuft nicht gegen Alcaraz. Er kann die langen Wechsel nicht gehen, warum auch immer. Also das kann ich jetzt nicht beurteilen mit seinem Knie. Hat sich in die Rolle gespielt. Und Alcaraz hat das stärkste Spiel des Turniers gemacht bis dahin. Und das 6-4 hätte er ja eigentlich gemacht, wenn er nicht diesen Gedanken im Kopf gehabt hätte, ich will mit einem freien Punkt im Aufschlag das zu Ende machen. Das hat er am Ende gesagt. Und da hat er eben bei 5-4, 40-0, hat er halt dann den Doppelfehler serviert. Und dann kam noch bei 40-30 ein super erster Aufschlag. Und dann schreit eben schon einer im Publikum. Und ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen irritiert. Und hat dann die Vorhand verschlagen, dann wird es halt nochmal ein bisschen länger. Aber um das abzuschließen, daran hat man auch gesehen, wie stark der Kalitos war, dass er dann nicht eingebrochen ist nach 5-6, sondern dass er den Tiebreak geht und den er wirklich souverän gewonnen hat.
Paul, um bei Djokovic zu bleiben, erstaunlich schon, wie viele Volleys. Jetzt war es natürlich so, dass es ihm Alcaraz nicht leicht gemacht hat, weil die Bälle oft gechippt gekommen sind. Michael Stich hat das ja auch gesagt im Kommentar mit Markus, dass der Ball unter der Netzkante, also unter dem Netzband, nicht einfach zu volieren ist. Aber das vom erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, hätte ich mir das schon erwartet. Hast du das auch ein kleines bisschen als Ausdruck von, was weiß ich, Unsicherheit, Nervosität gesehen bei Djokovic?
Ja, schon. Also ich hatte das Gefühl, er wusste von vornherein, das könnte ja eine ganz, ganz komplizierte, viel zu schwierige Aufgabe jetzt werden, weil natürlich auch im Vergleich zum letzten Wimbledon-Finale vor einem Jahr ein bisschen was passiert ist. Alcaraz ist nicht schlechter geworden, sondern natürlich besser geworden, auch mental wahrscheinlich nochmal stärker geworden. Und er war nicht auf demselben Level wie vor einem Jahr. Das ist ja auch ganz klar. Konnte er gar nicht sein. Und ja, das Finale ein Jahr zuvor, das hätte wahrscheinlich Djokovic gewinnen müssen oder hätte es wahrscheinlich gewonnen, wenn er den Tiebreak im zweiten Satz dann macht. Letztendlich war da Alcaraz schon so beeindruckend und ich glaube, die Voraussetzung war schon klar, wenn Alcaraz früh in Führung geht und der erste Satz, der ging ja ganz schnell weg. Und der zweite dann auch, ja. Und so wie es lief, war klar, das Mega-Comeback. Oder Markus, hast du wahrscheinlich auch mit Michael jetzt nicht erwartet, dass Djokovic das dann in 5 bringt. Wobei natürlich, klar, er hat ein bisschen dann angefangen ja. nachzudenken, aber ich sag selbst wenn er den dritten verliert, da passiert eigentlich nichts. Ja, das wird Alcaraz dann sich nicht mehr nehmen lassen. Der war auch, wie er gelacht hat, Alcaraz, als es dann schiefgegangen ist, in diesem Aufschlagspiel, als er da bei 40-0 die drei Matchbälle vergeigt. Mhm. Er lacht rüber zu Ferrero. Ich hatte das Gefühl, das ist, er kann es genießen. Und da ist jetzt keine Verzweiflung zu spüren, sondern der freut sich jetzt auf die nächste Aufgabe. Dass es dann macht das halt im Tiebreak, im dritten. Genau. Und zur Not.
Naja, da würde ich gerne was sagen dazu, wenn ich darf.
Bitte.
Viele Zuschauer und Zuschauerinnen kritisieren ja Djokovic häufig auch zu Recht für seine Mätzchen. Aber wenn man jetzt das mal Revue passieren lässt, in dem Finale war er nur da. Er war ein ganz normaler Spieler. Normal geht er immer raus. Das habe ich im Kommentar ja auch mal gesagt. Mhm. Also er geht immer raus. Bei 0-2 Satzrückstand oder spätestens 1-2 Satzrückstand verlässt er den Platz und gibt dem Gegner nochmal Zeit nachzudenken. Und daran habe ich für mich erkannt, er akzeptiert es irgendwie, was da passiert. Er gibt sein Bestes, aber es bringt heute nichts. Und zum letzten Jahr wollte ich noch sagen, also da habe ich ja in der Vorbereitung was gelesen, das hat mich ja umgehauen, dass Djokovic 104 Matches am Stück gewonnen hat, wenn er den ersten Satz für sich entschieden hat in einem Grand Slam Turnier. 104. Wahnsinn. Und das erste Mal war so eben krass. Im Finale von Wimbledon und er hatte auch 15 Tiebreaks gewonnen am Stück bis zum Finale von Wimbledon und dann ging das alles in die Hose. Also das war schon auch interessant, aber es ist nur auf den Rückblick auf das letzte Jahr.
Jetzt ist der Name Marcos Juan Carlos Ferrero schon gefallen. Michael Stich hat in den Tagen davor, ich weiß gar nicht, nach welchem Match es war, irgendwie dritte, vierte Runde, dann auch im Studio, glaube ich, bei Prime gesagt, dass er es schon erstaunlich findet. Nach jedem einzelnen Punkt gibt es zumindest einen Blickkontakt, aber meistens gibt es auch eine verbale Anweisung. Jetzt weiß ich nicht, ist das Tennis, das wir haben im Jahr 2024? Ist es doch das Tennis, das wir lieben, Markus Teil? Oder sollten die Spieler es wirklich mit sich selbst ausmachen müssen? Weil Djokovic, ich meine, der brüllt manchmal seine Box an, aber zurück kommt eigentlich relativ wenig.
Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Boxen und natürlich auch Voraussetzungen. Das sind ja quasi die zwei Enden der Generationenleiter, die wir da haben. Und ich nehme an, dass Alcaraz in 15 Jahren, wenn er ungefähr so alt ist wie Djokovic jetzt, das auch nicht mehr so machen würde. Das verändert sich ja. Und er ist halt so aufgewachsen, er wurde geformt von Ferrero, er ist sein Produkt mit allen Facetten, mit allen Vor- und Nachteilen und auch mit einer Abhängigkeit. Und ich habe mir das Training ja auch angeschaut in Wimbledon vor Ort aus nächster Nähe und das ist ein unfassbarer Monolog teilweise, den Ferrero hinlegt, nur dafür, um zu erklären, wie er jetzt den zweiten Aufschlag mal schnell probieren soll mit 5 Bällen und dann machen sie wieder was anderes. Ich glaube, das ist eine Intensität, die sich im Dialog der beiden entwickelt hat über die Jahre und das ist ein Automatismus, den der Alcaraz so drin hat. Ich find's nicht schlimm. Warum soll mich das stören? Also ich find's eher schlimmer, wenn Leute wie Medvedev oder Djokovic in die Box rausmotzen und sagen, schau mir zu beim Aufschlag, damit ich weiß, was ich besser machen soll. Das finde ich albern von Top-5-Spieler.
Da schneidet jetzt Markus ein Thema an, das mir zu wenig thematisiert wurde, weil wenn das stimmt, was die Lippenleser gelesen haben im ersten Satz zwischen Alcaraz und Medvedev und Paul, du weißt, ich liebe Medvedev on many levels, am wenigsten noch die Art und Weise, wie er Tennis spielt, aber selbst damit habe ich angefreundet. Aber wenn er wirklich fuck you, bitch gesagt hat, dann muss er rausfliegen, auch wenn es 4-3 im ersten Satz steht und er muss gesperrt werden und Da habe ich mich jetzt verabschiedet von Daniil Medvedev. Sorry, aber das so etwas geht nicht, Paul. Mhm. Oder Markus, wenn jemand was dazu sagt. Und ich finde, es ist überhaupt nicht mehr thematisiert worden. Weil wir sind nicht, wir leben nicht.
Naja,
Markus, mach du bitte.
Ich habe es kommentiert, das Match. Und wir haben, es klingt jetzt blöd, aber es war sofort klar, dass er was sagen würde, weil er hat weitergespielt in den Gedanken, dass der Ball noch nicht zweimal aufgekommen war ready für den nächsten Volley, wurde er dann so ein bisschen angeschossen und dann war ja das auch gleich Spiel und er musste sich quasi neben den Schiedsrichterstuhl setzen und hat dann eben sofort danach was gesagt, bevor er sich hingesetzt hat. Und dann geht ja die Eva Astaraki runter und holt dann die beiden Supervisor und Oberschiedsrichter her und wenn sie das macht, dann finde ich, also wenn sie das dann nicht gehört hat, dann weiß ich nicht, warum sie die geholt hat. Und wenn sie es gehört hat und sie es dann wiederholt, dann ist das ein klarer Disqualifikationsgrund, das sehe ich ganz genauso. Ja, aber ich konnte es nicht thematisieren, weil wir nicht gehört haben, was er gesagt hatte. Uns wurde das nicht mitgeteilt.
Ja, also auf Twitter gab es dann natürlich wieder die großen Schlaumeier. Ob es jetzt wirklich so war, weiß ich nicht. Ich kann nicht Lippen lesen, ich habe es auch nicht gehört. Aber das ist dann way over the line. Paul.
Paul? Spricht jetzt dagegen.
Paul spricht nicht dagegen, hat sich wahrscheinlich gemutet oder ist rausgeflogen.
Ja, nein, sorry, ich bin wieder da. Ich hab mich natürlich klassisch gemutet. Aber das erstmal wollte ich sagen, also großartig war das auch erkannt von Markus. Ich hab's gehört im Kommentar, wie er auch sofort wusste. Und ein Co-Kommentator war, glaube ich, Misha, der war auch überrascht, wie schnell Markus die Situation gecheckt hat, dass es hier wirklich um eine Disqualifikation geht. Ja, und das, war ein Dreiergremium. Und ja, die Frage, die ich mir stelle, die haben natürlich jetzt hier nicht einen Videobeweis angewandt, weil oder Außenmikros, sondern es ging einfach wahrscheinlich. Hat sie das Gefühl, da war was ordentlich over the line, konnte aber das vielleicht nicht genau genug wiedergeben für die Oberschiedsrichter und dann bleibt wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig, als dass erstmal weitergespielt wird, ja. Aber Medvedev hat ja alles abgestritten quasi oder hat gesagt, das war nicht.
Er hat gar nichts gesagt.
Er hat eigentlich gar nichts gesagt. Ja. Ich glaube, die Frage war, was hat er einmal zu einem Schiedsrichter gesagt? You're a small cat. So, in Australien war das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es für Demissoir war. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, gerade gemeint, das war eigentlich noch harmloser als small cat, das, was er gesagt haben soll. So, und ja, wenn...
Aber man kann einen Vergleich ziehen natürlich zu Serena, Paul. Also ja, nur um das vielleicht zu thematisieren, wann soll eine Disqualifikation kommen? Vielleicht erinnert ihr euch noch Serena US Open, wie sie mit der Linienrichterin den Disput hat und ihr ganz schlimme Sachen androht. Das hat die, ich habe da mit dem Sascha Bayern drüber gesprochen jetzt eben letzte Woche, das hat die nicht verstanden, die Linienrichterin. Die wusste gar nicht, was die eigentlich gesagt hat. Die hat nur diese Geste mit diesem Hals gesehen. Aber jemand anderes hatte konkret verstanden, was sie sagte und hat das dann eben Linienrichterin und Schiedsrichter gesagt, sodass man dann disqualifizieren konnte. Deswegen, daraus schließe ich, dass die Eva Rastrikimur auch nicht hundertprozentig sicher war, was es war und vielleicht nur ein Wortfetzen verstanden hat.
Ja, also wir erinnern uns ja in diesem Jahr schon, Rublev disqualifiziert, was in Dubai, glaube ich, oder in Doha, in einem diesen beiden Turnieren, wo er eben auf Russisch was gesagt hat. Nur dummerweise konnte der Linienrichter Russisch. Das war eher unschön. Sehr, sehr schön fand ich auch dann, und auch dieses Match hast du kommentiert, Markus, wenn wir darauf vielleicht noch kurz eingehen wollen, fand ich das Finale im Doppel, weil ich selten, und ich weiß gar nicht, ob Paul Häuser, wenn ich mit Paul Häuser spiele und Paul an mir verzweifelt, ich glaube nicht, dass Paul frustrierter sein könnte als das, was Max Purcell da gezeigt hat mit Jordan Thompson. Einmal hat er den Schläger weggeschmissen, das fand ich schon wieder ganz, ganz großartig. Und ich hätte ihnen so gewünscht, dass sie es gewinnen, aber dann haben sie es verloren, Markus. Das war dann leider irgendwie, ich weiß gar nicht, was die Kirsche auf der Sahne oder was eben nicht die Kirsche auf der Sahne, weil eigentlich nach dieser Dramaturgie hätten sie es gewinnen müssen.
Ja, also wir sind ja auch ständig hin und her geschwankt, der Mischa und ich, wer das jetzt gewinnen wird. Wir dachten nicht, dass die beiden Australier dann, ja, einbrechen ist übertrieben, aber wir hätten eher vermutet, dass einer wie der Patton einbricht, der so wenig Erfahrung hat auf dem Niveau, und auch der Heliovara. Aber diese Szenen waren großartig. Und also das war einfach so, wie man Sport liebt, und es war schade, dass dann ein Team verlieren muss. Und man hat auch gemerkt, das Publikum war höchst unterhalten worden. Und als die Siegerehrung kam, hat er die Journalistin gefragt, Jordan, how do you feel? Und dann sagt er, I'm devastated. Und dann lachen Hunderte von Menschen, weil sie das halt witzig jetzt finden und dachten, es ist Ironie. Und Max Purcell unterbricht dieses Interview am Court und sagt, are you laughing at Tomo now? Also lacht er ihn jetzt aus. Und also da hat man gemerkt, das hat die richtig, richtig tief erwischt, dieses Match. Und das werden die auch, glaube ich, nicht so schnell vergessen. Jeder, der in der Kreisklasse mal Matchball-Melle hatte zum Aufstiegsspiel und was, und dann verliert man, vergisst das auch nicht. Und wie ist das erst beim Grand-Slam-Endspiel? Also ich fand es schrecklich für die beiden und umso schöner natürlich für die anderen beiden. Also ich habe echt gelitten, 3 Stunden lang in diesem Match. Das war ein großes, großes Doppel.
Übrigens auch das Frauen-Doppelfinale danach nicht viel schlechter, zweimal im Tiebreak. Da hat mich extrem für Taylor Townsend, die ich fantastisch finde als Spielerin, Siniakova auch, aber hat mich auch gefreut, dass die gewonnen haben. Tja, Wimbledon ist Geschichte, Barbora Krejcikova bei den Frauen gewonnen. Das wissen natürlich alle. Jetzt die große Frage noch hinten raus. Paul, um Alexander Zverev, nein, das ist ein zu schwieriges Thema. Um das jetzt hier in der Kürze der Zeit zu diskutieren, aber dein Bauchgefühl. Naja, dein Bauchgefühl. Es gibt drei Kandidaten in Deutschland, die Fahne tragen könnten bei Olympia. Einer ist Zverev, der andere ist Dennis Schröder. Der dritte ist ein Schütze, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Wer soll es werden, deiner Ansicht nach? Wer könnte es werden? Ich habe gehört, die internationalen Stimmen, ich weiß nicht, wer international abstimmt, könnten an Dennis Schröder gehen. ich habe keine Ahnung. Ist Alexander Zverev ein Fahnenträger, den du dir wünschst, Paul?
Ja, aus Tennis-Sicht natürlich. Ich glaube, es ist für Tennis Deutschland natürlich auch was Besonderes oder eine besondere Ehre, dass ein Tennisspieler dann die olympische Mannschaft anführt. Insofern gehe ich natürlich mit. Sascha Zverev war eine ganz gute Kampagne, würde ich sagen, auch vom DTB jetzt mit lanciert. Und er hat sich ja selber auch erfolgreich ins Spiel gebracht, würde ich sagen. Also ja, why not? Natürlich gibt es immer dann ein paar Kritiker, die sagen, der oder diejenige wäre besser geeignet. Er empfindet es als große Ehre. Er ist der Olympiasieger, der Goldmedaillengewinner von Tokio. Er ist ein internationaler Star. Ich finde es eigentlich eine schöne Geschichte. Und ich gönn's uns, ich gönn's dem Tennissport und ich gönn's ihm.
Wäre dann nicht so eine kleine Verhandlung vor Gericht gewesen vor ein paar Monaten?
Das ja, ich ein bisschen schwierig. Ja, da kann ich kurz was zu sagen. Also da würde ich auch sagen, er ist juristisch nicht belangt worden, er ist juristisch unschuldig. So, also das Verfahren wurde fallen gelassen. Vor Gericht gilt er als unschuldig. So, und jetzt geht es hier um eine sportliche Karriere. Also ich tue mir da auch schwer mit einigen internationalen Kollegen, die gesagt haben vor dem French Open Finale, als das Verfahren, das ist ja am Freitag vor dem Halbfinale eingestellt worden, die gesagt haben, sie haben dann kein gutes Gefühl und sie fänden es besser wie in anderen Sportarten, wenn dann wenn er jetzt ein Berufsverbot oder quasi von der ATP so eine Schutzsperre bekommen hätte. Das ist, finde ich, einfach völliger Schwachsinn, weil da ist dann auch ein Justizsystem, ist da falsch umgedreht worden. Ja, es gilt die Unschuldsvermutung und also wo kommen wir dahin, ein Berufsverbot zu fordern? Und ja, wenn er jetzt von den deutschen Zuschauern, von den deutschen Sportfans als Fahnenträger auserkoren wird, dann hat er es verdient und dann gehe ich damit. Meine Meinung.
Markus, hast du dazu noch eine Meinung oder wollen wir jetzt schon die Abschlussfrage zu den 60ern stellen im kommenden Jahr?
Das macht es mir schwer. Also der Schütze ist übrigens Christian Reitzel so mal hinzugefügt. Und über die Damen hätten wir auch reden können, ob eine Alexandra Popp für den Frauenfußball die tragen soll, die Fahne oder so oder nicht. Ja, ich gebe dem Paul in vielem recht, aber ich bin eher, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich gegen einen Alexander Zverev oder Dennis Schröder wäre, aber ich wäre wirklich eher für jemanden, der sonst nicht im Rampenlicht steht. Und hätte tatsächlich Christian Reitz vorgeschlagen als den Fahnenträger, wenn man beim Voting dann mitmacht. Weil ich finde das ein bisschen schöner, wenn auf dieser Bühne, wo die kleinen Sportarten endlich sich präsentieren dürfen, wer kennt denn sonst irgendwelche Schützen großartig in Deutschland, wenn die dann da mal im Rampenlicht stehen. Und es hat, wie gesagt, hat nichts mit den anderen beiden zu tun, die ich als Sportler genauso schätze. Aber das ist mein Argument hier.
Okay. Ich sehe gerade, apropos Olympia, Carlos Alcaraz ist schon wieder auf dem Court, auf dem Sandplatz, wird ja kein Turnier spielen, kommende Woche dann noch Kitzbühel und Umag. In dieser Woche Hamburg, wo der Paul jetzt gleich in die Bütt gehen wird, Gstaad und Bastard, heute Nachmittag noch Rafael Nadal gegen Cameron Norrie. Es ist immer was los. Ich bedanke mich herzlich bei Markus Theil, ich bedanke mich herzlich bei Paul Häuser. Das war's, die Big Show 670 Sportradio 360. Nächste Woche werden wir es wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!